und herzlich willkommen auch nochmal von mir. Toll, dass Sie alle da sind. Ja, unser Thema heute, Katrin hatte schon gesagt, ist die Frage, wie Geld Familien entzweien, aber auch zusammenbringen kann. Und ich glaube, wenn man dieses Thema hört, dann fällt jedem sofort eine Geschichte dazu ein. Mir zum Beispiel. Ich erinnere mich dann an einen Tag im Jahr 2012 am Landgericht in Köln, ein etwas trüber, grauer Saal. Meine Angehörigen sind dort versammelt, um ja das Erbe meines Großvaters zu verhandeln. Und die Angehörigen sind so in zwei Grüppchen geteilt, beide nicht ganz gleich groß, haben sich bewaffnet, jeweils mit einem Anwalt und haben auch ganz viel Papier mitgebracht und diskutieren dann in dieser Runde darüber, wie das gehen soll mit dem Erbe, wer was kriegen soll. Die Richterin führt uns in den Saal, diskutiert das mit uns und macht am Ende, nachdem alle Anwälte oder die beiden Seiten ihre Argumente ausgetauscht haben, macht sie einen Vorschlag und sagt, ich schlage vor, mach doch halbe halbe. Und dann gehen also die Grüppchen wieder raus, unterhalten sich, kommen wieder rein und einigen sich darauf, ja, machen wir halbe halbe. Und dieses halbe halbe hat 5 Jahre gedauert, bis wir da hingekommen sind. Man hätte das eigentlich auch sofort haben können, habe ich mir dann gedacht. Denn in diesen 5 Jahren gab es viel Streit, viel Ärger, Beschuldigungen, Lügen teilweise und natürlich ganz viele Anwaltskosten. Also das ist meine Lektion, die ich damals gelernt habe, wenn es um die Frage geht, wie Geld Familien entzweien kann. Ja, mir fällt natürlich auch was ein bei der anderen Seite, wie Geld Familien zusammenbringen kann. Da denke ich auch an meinen Opa, der mich zum Beispiel während meines Studiums einmal mit etwas Geld gerettet hat. Da war mein Konto schon so ein bisschen im Dispo und dann wurde auch noch mein Auto aufgebrochen. Und um die Scheiben zu bezahlen, ich war in einer anderen Stadt unterwegs, brauchte ich ganz dringend Geld. Und er hat das gesagt, ja klar, mache ich, kein Problem, hat mir also in der Notlage geholfen. Natürlich auch meine Eltern, die mir im Studium geholfen haben, meine Miete zu bezahlen. Oder auch meine Schwiegereltern, die uns geholfen haben oder zumindest ein bisschen unter die Arme gegriffen haben, als es darum ging, dass wir uns eine Doppelhaushälfte gekauft haben. Also man sieht, Geld bringt Familien zusammen, kann sie entzweien, bringt sie aber auch zusammen. Mir fällt außerdem immer ein Mann aus Bayern ein, Jan Wille heißt er. Jan Wille lebt in Bayern, hat 2 Geschwister, wohnt da ein bisschen außerhalb von München mit seiner Mutter. Die Mutter ist alleinerziehend gewesen oder ist immer noch alleinerziehend. Hatte keinen festen Job und musste also diese 3 Kinder über die Runden bringen. Und das gelang nur, weil die Tante immer wieder geholfen hat mit Geld. So konnte Jan Wille studieren. Er hat dann studiert, ist Marketingmanager geworden und hat dann seiner Schwester geholfen zu studieren. Und heute sind die Geschwister alle im Job und legen Geld zusammen, um später der Mutter mal zu helfen. Also man sieht, Geld hilft, Familien zusammenzuhalten. Diese Geschichte übrigens, deswegen erzähle ich die auch von Jan Wille, die haben wir aufgeschrieben oder steht in einem unserer Magazine Zeit Geld, das wir im letzten Jahr rausgebracht haben, wo es genau um diese Frage ging. Ich habe das mal mitgebracht, wie Geld Familien zusammenhält, wie also Großeltern ihren Enkeln helfen können und umgekehrt Enkel oder Kinder ihren Eltern und Großeltern. Diese Themen treiben uns bei Zeit Geld um. Katrin hat es eben schon gesagt, ich bin Redakteur bei der Zeit, ich verantworte dieses Magazin. Wir haben eine Geschichte in diesem Jahr gemacht, da geht es darum, wie viel eine Familie kostet, also sollte Geld eine Rolle spielen bei der Frage, wie viele Kinder man bekommt, ja oder nein. Gibt es Leute, die sagen, ja, wer kein Geld hat, sollte auch keine Kinder kriegen. Andere Leute sagen, nein, das darf gar keine Rolle spielen. Wer Kinder haben will, sollte nicht aufs Geld achten. Sehr kontroverses Thema, das haben wir uns angeguckt. Und jetzt ganz aktuell, das ist unser frischestes Heft, wenn Mama das Geld verdient. Wie ist das eigentlich, wenn Mama das Geld verdient und nicht der Papa? Das sollte natürlich genauso normal sein wie das Gegenteil oder auch wie der Fall, dass beide gleich viel verdienen, ist es aber nicht. Und wir haben uns in dieser Ausgabe angeguckt, wie das denn ist und vor welche Probleme, obwohl wir das eigentlich alle gut finden und normal finden, vor welche Probleme das manche Paare noch stellt. Das finden Sie nachher im Anschluss an diese Veranstaltung. Das erscheint nämlich morgen in der Zeit und wir haben hier schon Exemplare mitgebracht, die Sie dann später in diesen Taschen an den Stühlen finden. Bitte noch nicht reingucken, machen wir dann später. Da drin auch ein Text, ein Interview mit einer Scheidungsanwältin darüber, warum so ein Ehevertrag eine gute Sache ist und eine Geschichte über Pflegeversicherung. Auch da ein interessanter Fall, nämlich jemand, der Geld abzweigt aus der Familienkasse, um seiner Mutter das Pflegeheim zu finanzieren und sich fragt, hätte ich vielleicht besser eine Pflegeversicherung abgeschlossen oder nicht und wann hätte ich das tun sollen? Sein Freund sagt aber, nee, hättest du nicht. Total blöd, dass du diese 700 Euro jeden Monat bezahlst. Warum hast du nicht mal beim Sozialamt gefragt, ob die nicht einspringen? Also ein Riesenthema, das sehr viele Leute in unterschiedlichen Lebenssituationen bewegt. Und darüber wollen wir heute reden. Und ich freue mich, dass wir drei spannende Gäste haben, die das aus verschiedenen Perspektiven erzählen oder diskutieren wollen mit uns. Ich freue mich aber auch, dass Sie alle da sind und vielleicht Ihre Erfahrungen mitgebracht haben und Ihre Fragen. Also ich habe ja eben schon meine erzählt. Seien Sie so frei, Ihre auch zu erzählen. Sie können sicher sein, was hier besprochen wird, steht nicht nächste Woche in der Zeit. Auch wenn es eine gute Geschichte ist, so sind wir nicht. Also wir gedulden uns da. Also seien Sie mit Fragen dabei. Wir haben das uns so gedacht, dass wir versuchen, die Themen so in drei Blöcken zu diskutieren und Sie dann immer einladen, Ihre Fragen zu stellen. So, jetzt muss ich mal kurz meine Karten hier sortieren. Wir kommen zu unserem ersten Gast. Sie hat hier fast Heimspiel, arbeitet nämlich in Duisburg, ist seit 35 Jahren Anwältin, spezialisiert auf Familienrecht und Erbrecht, hält immer wieder Vorträge an Volkshochschulen, für Gewerkschaften, für gemeinnützige Institutionen. Sie engagiert sich im Weißen Ring, in der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht, im Deutschen Anwaltverein, im Verein Frauen helfen Frauen. Und sie hat zwei Bücher über ihre Arbeit als Familienanwältin geschrieben. Das eine heißt "Und konnten es einfach nicht fassen", das andere "Hell wie der Mond und stark wie Eisen". Ziemlich eindrückliche Geschichten, die zeigen, wie bewegend eigentlich die Arbeit als Familienanwältin sein muss. Und die aber auch zeigen, dass viele Menschen sich oft um so wichtige Geldfragen eigentlich erst kümmern, wenn es schon ein bisschen zu spät ist. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist, um uns von ihren Erlebnissen zu erzählen. Herzlich willkommen, Sabine Thomas. Hallo Sabine, eine Frage, bevor du dich setzen darfst. Der Titel deines ersten Buches, "Und konnten es einfach nicht fassen", das spielt ja an auf ein Gedicht oder stammt aus einem Gedicht von Erich Kästner.
Sachliche Romanze.
Sachliche Romanze, genau. Wenn man das Gedicht so liest, dann denkt man, die sind eigentlich ganz gut dran, weil die sind zwar ihre Liebe los, aber eigentlich verstehen sie sich noch ganz gut. Und das Ganze ist ja relativ, heißt auch sachliche Romanze. Wie ist das in Wirklichkeit? Geht das so sachlich ab oder ist es am Ende doch eigentlich ein sehr emotionales Thema, wenn die Liebe abhanden kommt?
Beiden können das sachlich regeln, sind aber auch sehr traurig. Die meisten, die zu mir kommen, sind nicht die Sorte Mensch, die sich fröhlich trennen, fröhlich scheiden lassen und kein Problem damit haben. Es kommen überhaupt relativ selten Paare gemeinsam zu mir. Meistens kommt einer und meistens kommt der, wenn erste Probleme auf ihn zutreten. Beispielsweise, wovon soll ich leben? Oder wie viel muss ich denn zahlen? Was ist mit den Kindern und so weiter? Also es sind sehr häufig sehr streitige Positionen im Spiel.
Bei ein paar dieser Positionen und Fälle reden wir gleich noch. Bitte nimm erstmal Platz, gerne auf dieser Seite. Und ich komme zu unserem zweiten Gast. Sie ist Ökonomin, hat VWL und Politik hier in Köln studiert, ganz in der Nähe. Wir waren da, glaube ich, sogar Kommilitonen, ohne dass wir uns aber begegnet sind. Außerdem hat sie an der University of Wales studiert, dann an der Uni Köln gelehrt, und zwar im Fach Gesundheitsökonomie, und ist seit 2014, nach 8 Jahren an der Uni, zum Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gewechselt, wo sie sich mit Gesundheitsökonomik, mit Krankenversicherungsfragen, mit der Pflegeversicherung beschäftigt und zuletzt zum Beispiel an einer Simulation gearbeitet hat, die zeigen soll, wie sich die Pflegefallzahlen bis 2035 entwickeln. Und diese Simulation geht von einem Zuwachs von 3 auf etwa 4 Millionen aus, oder in einem etwas positiveren Szenario, wenn die Leute ein bisschen gesünder bleiben, auf 3,8 Millionen Pflegebedürftige, was, glaube ich, diese Gesellschaft vor eine ziemliche Herausforderung stellen wird. Darüber reden wir heute auch. Ich freue mich, dass sie hier ist, Susanna Kochskemper. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich war auch in der Uni Köln. Das ist ja sehr ökonomisch, das Studium, und trotzdem kann man sich auf ganz viele Themen spezialisieren. Also von Wirtschaftsgeschichte bis hin zu Steuern. Sie haben Gesundheitsökonomik ausgewählt. Warum? Was finden Sie an dem Thema oder auch an dieser Geschichte, Vorsorgegeschichte, und was reizt Sie so daran?
Ich finde es spannend, mich einfach mit diesen Themen zu befassen, die auch in die Sozialpolitik gehen. Und mein Schwerpunkt ist nicht nur die Gesundheitsökonomik, sondern es geht tatsächlich auch um die Rentenversicherung, um die Pflegeversicherung. Und hier zu gucken, wie stemmen wir das eigentlich in Zukunft in unserer Gesellschaft, wo wir nun mal altern in Deutschland, das ist kein Geheimnis. Und wir müssen uns eben fragen, wie gehen wir denn damit um in Zukunft? Also wer zahlt wie viel, welche Verteilung zwischen den Generationen? Und das sind ganz spannende Fragen, die uns, glaube ich, auch noch lange, lange beschäftigen werden.
Okay, vielen Dank für den Moment, Frau Kochskemper. Wir kommen zu unserem dritten Gast. Unser dritter Gast braucht bei seiner Arbeit ein ziemlich gutes Verständnis von Zahlen, aber auch reichlich Empathie. Er hilft nämlich Menschen dabei, die finanzielle Seite des Lebens und besonders den Ruhestand zu planen. Er muss also die Wünsche verstehen, die die Menschen mitbringen, die Sorgen, die sie haben. Und er muss ihnen irgendwie auch ins Portemonnaie schauen können. Und dass ihm das Spaß macht, hat er früh gemerkt. Er hat BWL an der WWU in Münster studiert, ist kurz danach zur ASI Wirtschaftsberatung in Münster gewechselt oder hat angefangen. Ein Unternehmen, das es seit 1969 gibt, das also im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird, in 30 Städten in Deutschland Menschen dabei berät, wie sie vorsorgen, wie sie ihr Geld anlegen können. Er selber hat zunächst Ärzte beraten, zum Beispiel Arztpaare, die Gemeinschaftspraxen eröffnen und sich dann wenig Gedanken darüber machen, dass man vielleicht da auch einen Ehevertrag abschließen müsste. Dann hat er auch Berufsanfänger beraten, zum Beispiel bei der Frage, wie schützt man sich eigentlich vor Berufsunfähigkeit. Und dann ist er über die Jahre bei ASI immer weiter nach oben gestiegen und ist 2001 in die Geschäftsführung gewechselt und heute Vorstand von ASI. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Franz Josef Rosemeier. Herr Rosemeier, Sie machen das jetzt schon eine ganze Weile.
Ja.
25 Jahre, ne?
35 Jahre,
genau. 35, es wird ja in Deutschland immer wieder darüber gesprochen, dass die Menschen sich so schlecht mit Geld auskennen oder mit Finanzen. Haben Sie in diesen 35 Jahren irgendwie beobachtet, dass sich das gebessert hat?
Nein. Also das ist jetzt vielleicht, nein, das habe ich tatsächlich nicht beobachtet. Es gab mal so eine Phase, viele werden sich noch daran erinnern. Also Deutschland gilt ja beispielsweise in der Anlegerwelt als sehr vorsichtig und die Deutschen wollen alle Garantien haben. Und da gab es in den 90ern, Mitte der 90er Jahre, gab es einen Schauspieler namens Manfred Krug, der hat die Volksaktie beworben, die Telekom-Aktie. Und als dann diese Telekom-Aktie dann in den Trudelflug übergegangen ist, da war dann für die Deutschen alles vorbei. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie das Anlegerverhalten der Deutschen sich entwickelt, wir sind seit 8 Jahren im Aufwärtstrend, dieses Jahr in eine Volatilität gekommen mit einem Abwärtstrend. Letztes Jahr haben die Leute angefangen und gesagt, naja, es geht jetzt so lange aufwärts, jetzt müsste ich vielleicht dabei sein, haben aber 7 Jahre versäumt und gehen wahrscheinlich jetzt wieder raus. Das ist aber dann sicher die falsche Entscheidung, man muss nämlich ein bisschen Geduld mitbringen. Das haben wir in Deutschland nicht.
Ah ja, okay, also ein bisschen pessimistisch, aber vielleicht ändern wir ja heute was daran, zumindest hier im Kreis. Vielen Dank für den Moment, Herr Rosemeier. Wir steigen ein in unsere Diskussion und zwar wollen wir zunächst mal gucken, was eigentlich Menschen umtreibt, die noch sehr jung sind oder sagen wir mal die Eltern und die Großeltern umtreibt von Kindern, die überlegen, was können wir eigentlich für unseren Nachwuchs tun. Wir versuchen so ein bisschen chronologisch durch so ein Leben durchzugehen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, ich habe es eben schon angesprochen, wir haben in Zeit Geld die Frage gestellt, wie viele Kinder kann ich mir eigentlich leisten? Darf man das fragen, darf man das nicht fragen? Fragen sich das die Menschen? Und in der Tat scheinen sich das viele Leute zu fragen, vor allem beim ersten Kind, aber auch wieder beim dritten Kind. Also immer dann, wenn Investitionen nötig sind, wenn man überlegen muss, brauchen wir eine größere Wohnung oder nicht. Also Geld scheint bei der Familienplanung durchaus eine Rolle zu spielen. Und die erste Frage, Frau Kopskämper, die würde ich gerne Ihnen stellen. Sie haben sich in Ihrer Forschung zum Beispiel damit beschäftigt, ob Eltern bei Sozialversicherung eigentlich besser berücksichtigt werden müssten, weil sie eben nicht so viel tun können wie Leute, die keine Kinder haben. Da steckt ja ein Problem dahinter. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja gut, letztendlich ist unser Umlagesystem zum Beispiel in der Rentenversicherung eben kein 2-Generationen-, sondern eigentlich ein 3-Generationen-Vertrag. Ne? Also es ist die Idee, wenn man sich vorstellt, wie früher auf einem Hof, die Generation, die arbeiten konnte, die hat gleichzeitig ihre Eltern versorgt und Kinder bekommen, um dann eben später vorgesorgt zu haben im Sinne von Familienplanung. Also dann übernehmen die Kinder den Hof und versorgen mich auf dem alten Teil. Und so ein bisschen übersetzt haben wir dieses System eigentlich immer noch in unserem Umlagesystem. Warum? Sie leben nun mal davon, dass die Menschen Kinder bekommen. Also das Rentenversicherungssystem als Umlage für System funktioniert eben nur so lange, wie auch genügend Menschen in Zukunft da sind, um dieses Rentensystem zu finanzieren. Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, nicht nur wir, ehrlich gesagt, das ist so innovativ sind wir nicht, aber das nochmal aufgegriffene Diskussion, müsste man vielleicht in den Rentenansprüchen ein bisschen mehr differenzieren. In der Frage zwischen Menschen, die Kinder bekommen haben, hätten die vielleicht nicht höhere Ansprüche letztendlich verdient, als die Menschen, die keine Kinder bekommen haben, nicht weil man sie bestrafen möchte, sondern weil diesen Menschen einfach die Möglichkeit gegeben ist, etwas mehr privat vorzusorgen. Und dann müsste man natürlich berücksichtigen, das haben wir auch überlegt, inwieweit sich natürlich auch Personen ohne Kinder an der Kindererziehung beteiligen über ihre Steuern, indem sie Schulen mitfinanzieren, Universitäten mitfinanzieren, Kindergeld mitfinanzieren. Das sind alles so Fragen. Aber letztendlich kommt man eben dazu, dass so ein bisschen stärker das noch berücksichtigt werden könnte als heute mit den Punkten in der Rentenversicherung.
Okay, also ein Weg, so ein bisschen mehr für Gerechtigkeit zu sorgen vielleicht. Dahinter steckt ja auch das Thema, das ich eben angesprochen habe, dass eben Eltern, wenn sie denn Kinder bekommen, plötzlich mit der Frage konfrontiert sind, was muss ich eigentlich alles anschaffen und wie kann ich vielleicht auch für die schon Vermögen aufbauen? Herr Rosemeyer, was geht da Eltern durch den Kopf oder vielleicht auch Großeltern? Was stellen die sich da vor? Was machen die?
Alles möglich. Also gerade wenn ein Neugeborenes kommt, sind alle euphorisiert und auch sehr schnell bereit, auch Geld an die Seite zu legen. Großeltern heute vermehrt, das kam so vor 30 Jahren eigentlich weniger vor, aber heute ist es ganz stark verbreitet, dass Großeltern dann Sparverträge machen. Ob das wirklich ein klassisches Sparbuch ist, das unter Kapitalanlagegesichtspunkten jetzt nicht unbedingt die erste Wahl ist, oder ob sie einzahlen in einen Fonds oder aber beispielsweise auch in Rentenversicherungen, die dann eben eine Fondsbasis haben, also tatsächlich auch Aussicht auf Erfolg haben. Das wird relativ häufig gemacht inzwischen. Viele verstehen das Kindergeld so, dass sie sagen, also das ist ja für das Kind, wir haben keine Kinder wegen des Kindergeldes in die Welt gesetzt und wir wollen dieses Kindergeld schon zurücklegen, haben manchmal sogar ein Ziel dabei, was ich ausgesprochen sinnvoll finde, wenn man weiß, dass Kinder spätestens 18 Jahre nach ihrer Geburt dann in die Ausbildung gehen, dann kostet so eine Ausbildung Geld. Wenn das aus dem Laufenden bezahlt werden muss, Sie haben eben gesagt, bei drei Kindern, also wer drei Kinder in der Ausbildung hat, gleichzeitig auswärts untergebracht, der muss sich normalerweise nach der Decke strecken, wenn er sich nicht tatsächlich auch darauf vorbereitet hat, für die Kinder schon was vorzusorgen für die Ausbildung.
Es ist ja sozusagen dieser Horizont, bis die 18 werden und die Ausbildung beginnt, ist ja eigentlich relativ lang. Man könnte also argumentieren, okay, das ist eigentlich eine gute Zeit, um zum Beispiel so einen Fondssparplan oder sowas zu machen, auf einen ETF. Ist das eine gute Option aus Ihrer Sicht?
Oh, jetzt kommen wir in die Diskussion einzelner Anlageklassen und ETFs gibt es auch auf Fondsbasis übrigens, kann man auch machen. Es gibt auch Smart Beta ETFs, die dann also tatsächlich nochmal ein bisschen Risiko rausnehmen, weil ein ETF eigentlich nichts anderes abbildet als ein Index. Also ob Sie jetzt auf den DAX setzen, ob Sie auf den Standard Poor's setzen, ob Sie auf den MSCI World setzen, ganz egal. Sie bilden nur den Index ab im ETF. Sie sind sehr kostengünstig unterwegs. Wenn aber irgendetwas durchschlägt, dann schlägt so ein ETF auch richtig durch, weil da gibt es keine Haltelinien drin. Also
okay, also wir erklären mal. Wollen Sie, Herr Rosemeyer, mal das Stichwort ETF erklären?
Nee, machen Sie ruhig, wenn Sie möchten, machen Sie es ruhig.
Genau, also was ich eben so einfach mal gefragt habe, es gibt natürlich, was Herr Rosemeyer auch sagte, die Möglichkeit, dass man ein Sparkonto eröffnet und für seinen Enkel oder Kind jeden Monat Geld zur Seite legt. Hat den Vorteil, dass man sich diszipliniert spart und einfach über einen längeren Zeitraum was aufbaut, was der Enkel oder das Kind dann eben mit 18 oder mit dem Studienbeginn auch verwenden kann. Die Alternative, die man in Betracht ziehen kann, ist zum Beispiel so ein ETF-Sparplan. Das ist ein Fonds, ein börsengehandelter Fonds, der versucht, einen Börsenindex abzubilden. Also zum Beispiel den DAX. Und das sehr starr tut, sich sehr starr an diesem DAX orientiert und deswegen relativ günstig ist, also sehr wenig an Gebühren kostet. Und der Vorteil, wenn man das sehr lange macht, ist eben, dass man ein bisschen sicherer auf der sicheren Seite ist, dass man eben über einen sehr langen Horizont ein Kapital aufbauen kann und nicht Gefahr läuft, sehr schnell sehr viel Geld an der Börse zu verlieren. Und ich habe das auch deswegen gefragt, weil ich glaube, es gibt gerade für junge Eltern sehr viele Angebote, zum Beispiel Lebensversicherung abzuschließen oder Ausbildungsversicherung, die man mit mehr Vorsicht genießen muss, mit denen man aber deutlich stärker konfrontiert wird bei so einer Geburt, als zum Beispiel mit so einem Fondssparplan, an dem Banken vielleicht nicht so viel verdienen können. Deswegen meine Frage, Herr Rosemeyer, was wäre Ihr Szenario, wenn man das jetzt tun wollte als Großvater oder Großmutter?
Also es gibt eigentlich zwei, drei Möglichkeiten, da vernünftig was zu machen. Ich halte eine Menge davon, tatsächlich produktiv anzulegen. Das heißt also, möglichst in Aktien anzulegen. Aber es geht ja letztendlich auch darum, dass der Anleger, das spricht die Eltern oder die Großeltern, sich auch wohlfühlen. Und in dieser Konstellation gibt es Fonds, die man anlegen kann mit eingebauten Garantien. Das sind dann meistens tatsächlich also Versicherungsprodukte, die also in die fondgebundene Rentenversicherung einzahlen. Ich habe Sicherheiten eingebaut, die nachgezogen werden. Je nachdem, wie sich das Fondsvermögen dargestellt hat, im Zeitablauf kann ich die Garantien höher ziehen. Das heißt, ich habe nicht das Risiko des Totalverlustes, was unsere Bevölkerung ja wirklich total scheut und davor wirklich Angst hat. Die alte, da gebe ich Ihnen völlig recht, die alte Lebensversicherung, die ganz früher gemacht wurde, auch als Ausbildungsversicherung, sogenannte Term-Fix-Versicherung, bietet sich, die wurde heute häufig auch als Aussteuerversicherung abgeschlossen. Ging dann auf das 25. Lebensjahr. Die hat in der aktuellen Situation, die ja sehr, sehr lange schon hält, also die aktuelle Niedrigzinssituation, die hat sicher ausgedient. Also Produkte mit stärkerem Engagement im Produktivkapital halte ich für sinnvoll. Und wenn es der Anleger möchte, dann gerne mit eingebauten Garantien.
Ich würde den Ball gerne mal zu dir rüberspielen, Sabine. Wenn man sich das anguckt, du kennst sehr viele Fälle von Familien, die zerstritten sind, die bei dir mit denen du sprichst, wo du einzelne Seiten vertrittst. Wie oft ist dann ein Problem, dass die Eltern möglicherweise schon Vermögen für Kinder aufgebaut haben? Wie oft wird das zur Streitmasse? Wie problematisch ist das und wie können Eltern versuchen, auch das rauszuhalten aus dem Streit?
Es wird sehr oft zu Streitigkeiten. Es gibt da im Wesentlichen zwei Konstellationen. Die Eltern bauen irgendetwas gemeinsam auf. Ja. Dann stellt sich schon die Frage, wenn die zum Beispiel auseinandergehen, sich scheiden lassen, wessen Namen steht dieses Vermögen? Hält das dann in einen etwaigen Zugewinn rein, weil ein Richter oder eine Richterin sagt, ja, die haben das ja letztlich noch gar nicht den Kindern überantwortet, die wollten sich selbst noch die Verfügungsgewalt behalten. Dann kann natürlich so etwas recht rasch wertlos werden oder ne, also wirklich auch ein Streitobjekt werden. Das Zweite ist, wenn man jetzt mal so an das gute alte Sparbuch denkt, das spielt vielleicht heute keine Rolle mehr, aber die Älteren werden sich erinnern, ne, das ist ein Inhaberpapier, man legt das also vor und wenn es dann kein Sperrwort gibt, dann kriegt man das Geld ausgezahlt. Ich erlebe das ganz oft, wenn eine Ehe daran scheitert, dass es Finanzprobleme gibt, dass jemand vielleicht ein Suchtproblem hat oder so, der nimmt auch Sparbücher von Kindern und löst die ein. Oder eine Lebensversicherungspolice. Versicherungspolice, auch ein Inhaberpapier, also wer es hat, kriegt auch das Geld daraus. Das kann manchmal also durchaus sinnvoll sein, sich das mit zu bedenken. Nun sind wir Juristen ja immer Bedenkenträger und denken von morgens bis abends darüber nach, was alles schief gehen kann und dass natürlich alle Ehen grundsätzlich scheitern. Man müsste tatsächlich auch mal darauf achten, wie bewahrt man eigentlich einen solchen Vermögensaufbau für Kinder vor Verlust, in dem ein Ehegatte diesen Vermögenswert missbraucht? Da gibt es Möglichkeiten. Man mit Banken, Versicherungen, jemand wie Ihnen. Das zweite Problem ist, Eltern bezuschussen beispielsweise einen Immobiliaraufbau oder ein Immobiliarerb. Dann scheitert die Ehe und dann ist es ganz schwierig, dieses investierte Vermögen im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung, also wenn es darum geht, Vermögen aufzuteilen oder auch Zugewinnausgleich, also den Ausgleich für unterschiedlich erworbenes Vermögen durchzuführen, diese Schenkung da zu berücksichtigen. Häufig ist das gar nicht so einfach. Zum Beispiel, wenn Eltern auf ein gemeinsames Finanzierungskonto der Eltern überweisen, der Kinder überweisen, Kind und Schwiegerkind, kann man oft nicht sagen, ja, das haben die aber jetzt nur dem eigenen Kind geschenkt. Das weiß man eben nicht. Und dann wird es schwierig und dann haben sie immer im Streitfall ein Risiko, ob sie ihre Position durchsetzen.
Rosemeier, diese Fälle, wenn man das so hört, was würden Sie daraus für Empfehlungen ableiten?
Ja, also gerade das letzte Beispiel, Übertragung von Vermögen zum Immobilienerwerb an Kinder, wenn sie frisch heiraten, meinetwegen, dann würde ich da tatsächlich auch empfehlen, einen Ehevertrag abzuschließen, sodass dann eindeutig zugeordnet wird. Also das ist eine Schenkung, meinetwegen mit der Bindung an die Immobilie, hat vielleicht noch ein paar Vorteile im Hinblick auf schenkungssteuerliche Thematik. Das hängt aber vom Volumen ab. Dann aber durchaus mit der Empfehlung an die Kinder, schließt bitte einen Vertrag ab. Ihr versteht euch jetzt super und wir wünschen euch alle allen, dass es auch ewig so bleibt. Aber für den Fall, dass da irgendwas schief geht, dass ihr dann also auch klar trennen könnt, wem was gehört.
Genau, wir machen direkt die erste Fragerunde zu dem Thema. Das passt gut. Moment, ich komme zu Ihnen.
Hallo, guten Abend. Was können die Eltern denn unternehmen, wenn die Kinder aus romantischen Gründen keinen Ehevertrag schließen wollen? Der Vater oder die Mutter oder die Eltern aber trotzdem darauf bestehen, dass für den Fall des Scheiterns der Ehe das Geld beim eigenen Sohn, bei der eigenen Tochter bleibt bzw. wieder zurückfließt.
Ja, wer fühlt sich berufen? Sabine, du?
Ja, also zwingen kann man natürlich niemanden, einen Vertrag abzuschließen. Es herrscht Vertragsfreiheit. Man kann es beispielsweise zur Bedingung machen, aber da kommen wir eher in den Bereich, wie Geld Familien entzweien kann. Man kann natürlich beispielsweise mit dem Kind, also dem eigenen Kind, nicht Schwiegerkind, zum Notar gehen, Schenkungsvertrag machen. Dann ist völlig klar, wer ist hier der Bedachte.
Ja, gibt es weitere Fragen zu diesem Thema Kinder? Wir haben vorher im Vorfeld schon nach Fragen um Fragen gebeten. Ich habe auch hier eine, aber ich frage trotzdem erstmal in die Runde hier vorne.
Stellen Sie die Frage, wie wir als Familie und als Ehepaar den Zugewinn genau definieren können. Also es gibt Vermögen, das haben wir beide mit eingebracht, teilweise in Fonds, teilweise in Immobilien. Und irgendwann, wenn es jetzt um Schenkungen geht, was wir machen wollen, um steueroptimiert vorzugehen, stellt sich die Frage, wer schenkt was? Aufgrund eben dieses Stichtages der Hochzeit gibt es eben verschiedene Vermögen. Mal Individualvermögen, dann später durch die Zugewinngemeinschaft definiert Vermögen, was aber nicht so klar definierbar ist, weil es eben Fonds gibt oder Wertsteigerungen durch Immobilien, die vorher erworben sind. Wie geht man damit um?
Wie würde man das machen, Sabine? Ich frag dich mal als Familienanwältin.
Ja, ich versuche mal die Prinzipien des Zugewinnausgleichs ganz allgemein zu erläutern und dann wird sich möglicherweise Ihre Frage von alleine beantworten. Also verbreiteter Irrglaube, aber so falsch wie verbreitet, ist die Vorstellung, dass ein Ehegatte, der im gesetzlichen Güterstand lebt, also keinen Notarvertrag hat, keine Gütertrennung hat, dass er kein Alleinvermögen haben kann. Das ist nicht. Zugewinngemeinschaft bedeutet nicht, Gemeinschaft, dass man nur gemeinschaftliches Vermögen hat und das, was dem einen gehört, auch automatisch dem anderen gehört. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, getrennte Vermögenswerte aufzubauen. Wenn Sie jetzt einen Zugewinnausgleich durchführen, dann wird für jeden Ehegatten gesondert betrachtet. Was hat der am Tag der Eheschließung gehabt? Alle Aktivvermögensposten, Schulden runter und so weiter. Was hat er, das wird dann mit einer Inflationsrate auf den heutigen Tag Zustellung des Scheidungsantrages hochgerechnet, was hat er im Gegensatz dazu heute? Diese Differenz, die nennen wir Zugewinn. Gemeinschaftliches Vermögen zählt dann zur Hälfte in jedem dieser Vermögensstämme. So, und Schenkungen von außen oder Erbschaften werden immer dem Anfangsvermögen zugeschlagen. Auf die Weise wird sichergestellt, dass nur Erträgnisse aus ererbtem oder geschenktem Vermögen dem Zugewinnausgleich unterliegen. Ja, also wenn Sie zum Beispiel am Anfang haben Sie 100.000 Euro und vielleicht nur ein Auto, dann kriegen Sie eine Erbschaft 50.000, haben Sie ein Anfangsvermögen von 150.000. Am Tag der Zustellung des Scheidungsantrags haben Sie vielleicht 200.000, die Differenz 50.000 ist Ihr Zugewinn. Wird dann mit dem des Ehepartners verglichen und die Differenz zwischen den beiden Zugewinnbeträgen, die wird zur Hälfte in bar ausgeglichen. So wäre also das Prinzip. Okay, ja, aber das wird dann schwierig.
Viel gerechnet auf jeden Fall. Bevor wir jetzt uns noch ein bisschen mehr mit dem Thema Ehe und Ehevertrag beschäftigen, nochmal meine Frage, gibt es Fragen dazu, wie man seine Kinder versorgt, was man für die tun kann?
Kann man auch, wenn es jetzt ein Sparbuch oder ein Konto oder sowas ähnliches ist, das direkt auf das Kind laufen lassen, dass da quasi keiner dran kann, man kann nur einzahlen und das Kind darf dann vielleicht erst mit 18 oder so da dran gehen, weil es vorher noch nicht, oder man setzt ein Alter fest. Ginge das auch so, dass in dem Fall, dass man sich trennt, da überhaupt nicht die Möglichkeit besteht, dass da irgendeiner dran gehen kann?
Darf ich da noch mal ganz kurz bevor...
Ja.
Das, wovor ich vorhin gewarnt habe, war das Begründen von Inhaberpapieren. Inhaberpapiere sind Papiere, die den Inhaber, egal welchen, legitimieren. Klassisches Inhaberpapier, also im, sagen wir mal, etwas übertragenen Sinne sind zum Beispiel Geldscheine. Na? Müssen Sie nicht nachweisen, wo Sie ihn her haben, ist eben Ihrer, Sie bezahlen mit diesem Papier. Briefmarken, Inhaberpapiere, aber eben auch Sparbücher. Jeder Beliebige, der das Sparbuch in Händen hat, kann das einlösen. Und eben Lebensversicherungspolicen. Manche andere Policen, aber Lebensversicherung ist der Klassiker. Davor habe ich jetzt nur gewarnt. Selbstverständlich können Sie beispielsweise einen papierlosen Sparvertrag schließen und vor allem dann würde ich eher empfehlen, mit der Bank, wenn das eine Bank sein soll, zu besprechen, dass nur beide Eltern gemeinschaftlich darüber verfügen. Nicht einer allein. Dass man sich also nicht wechselseitig vertritt, man nennt das Bundkonto.
Herr Rosemeyer, wie ist das? Schließen Sie sich dem an? Sollte man überhaupt sozusagen ein Konto auf das Kind laufen lassen und am Ende macht es nach 18 Jahren damit vielleicht nicht den Führerschein oder das Studium, sondern doch lieber eine Reise? Wie kann man so ein Problem auch?
Also das wären ja alles noch ehrenwerte Verwendungszwecke. Da gibt es durchaus auch andere Möglichkeiten, wofür das Geld verwendet wird. Und genau das ist der erste Hinderungsgrund, weshalb man ganz kleinen Kindern in aller Regel erstmal kein Geld direkt überträgt. Das zweite ist die Form der Anlage. Also wenn Sie auf das Kind direkt die Anlage tätigen, dann unterliegen Sie auch bestimmten Anlagevorschriften. Das heißt also, Sie müssen das nennt sich dann mündelsicher anlegen. Damit begrenzen Sie sich natürlich auch in der Anlageform. Sie sind als Erziehungsberechtigte verpflichtet, für das Kind diese Anlage zu tätigen, auf den Namen, dürfen selber nicht darüber verfügen, weil es gehört dem Kind. Es gibt übrigens durchaus auch steuerliche Effekte, die da manchmal genutzt werden sollen, weil auf die Kinder übertragen wird. Ja, weil auch das Kind ist unbeschränkt steuerpflichtig. Und damit fallen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die bei einem Kind anfallen, dann bei den Eltern nicht an. Also das sind solche Effekte, die gerne gemacht werden, aber möglicherweise kommt das dicke Ende zum Schluss und wenn diese Verwendungszwecke da wären, wäre ich beispielsweise so tolerant und völlig damit einverstanden, aber ich habe schon ganz andere Dinge gesehen, wo die Eltern tatsächlich bereut haben, dass sie diesen Schritt so gemacht haben.
Ja, gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Ansonsten habe ich noch eine, die wir vorher bekommen haben. Wir hatten ja vorher um Fragen gebeten, die lese ich jetzt einfach mal vor. Uns interessiert insbesondere, ob es Möglichkeiten gibt, eines unserer drei Kinder, das eine chronische Krankheit hat, so adäquat vorausschauend zu versorgen, dass es sich immer eine gute Krankenversicherung leisten können wird. Was kann man da machen?
Der Teufel liegt im Detail. Also natürlich kann man Vermögen übertragen, um die Beitragszahlung zu gewährleisten. Die Frage ist, was ist eigentlich beabsichtigt? Geht es um die Frage einer gesetzlichen Krankenversicherung? Geht es um die Frage einer privaten Krankenversicherung? Bei chronisch Kranken ist ein späterer Eintritt in die private Krankenversicherung nicht möglich in der Regel. Bei Neugeborenen sehr wohl, weil da gibt es eine Versicherungspflicht auch seitens der privaten Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherungen haben einen Annahmezwang. Die Beitragserhebung, zumindest bei Pflichtversicherten in der privaten Krankenversicherung, geht nach dem Einkommen. Und von daher wird eine Versicherungsmöglichkeit immer da sein. Also das ist auf jeden Fall gewährleistet. Deswegen, ich kann die Frage ganz schwer einordnen, was der eigentliche Hintergrund der Frage ist.
Die Frage ist ja, kann ich mir eine gute oder dass das immer eine gute Krankenversicherung hat? Da steckt ja ein bisschen die Frage, gibt es gute und schlechte eigentlich, Frau Kochskemper? Was wissen Sie darüber aus der Forschung? Also ist es tatsächlich so, gibt es systematische Unterschiede zwischen privat und gesetzlich zum Beispiel, die gerade für chronisch Kranke ein Problem werden können?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Also an sich kann man sagen, zunächst mal ist man in der privaten Krankenversicherung, hat man natürlich Leistungen, die der gesetzlich Versicherte so nicht hat, die sich aber zunächst mal auf Zusatzleistungen wie das berühmte Einzelzimmer beschränken, vielleicht auch tatsächlich das Interesse des einen oder anderen Facharztes schneller zu behandeln, also nicht so lange auf einen Termin warten zu müssen. Was die gesundheitliche Behandlung angeht, da ist jetzt auch wieder die Frage gut, schlecht. Zunächst mal, dass in vielen Dingen ist das medizinische Personal ja eigentlich dasselbe. Und ein Arzt wird, oder das finde ich jetzt sehr schwierig zu unterstellen, und in den Daten sieht man das jetzt auch nicht besonders, dass man sagen kann, die Ärzte behandeln per se Privatversicherte mit mehr Mühe und besser in dem. Das Problem nämlich, um das überhaupt vergleichen zu können, ist, dass der Gesundheitszustand einer Person eben sehr schwer sich auf einzelne Faktoren zurückführen lässt. Also, und wir haben in der Privatversicherung nun mal im Schnitt etwas gesündere Menschen versichert und auch Menschen mit einem etwas höheren Bildungsstandard und einem höheren Einkommen im Durchschnitt. Das sind beides Faktoren, die schon alleine den Gesundheitszustand oder mit dem Gesundheitszustand korreliert sind. Also wir können gar nicht genau sagen, die gesetzlich Versicherten sind per se mit schlechteren Gesundheitsleistungen ausgestattet. Und in einem sehr großen, also es gibt eine sehr große Schnittmenge einfach zwischen beiden. Wie gesagt, in manchen Fällen mag es sein, dass es Ärzte gibt, die sich nur auf Privatversicherte spezialisieren, dass gewisse Zusatzleistungen wie vielleicht homöopathische Leistungen oder sowas, die übernimmt die gesetzliche nicht automatisch in jedem Fall. Also da mag es Differenzen geben, nur ich würde sagen, in den wirklich sehr wichtigen Krankheiten kann man das so jetzt nicht sagen, dass Deutschland hier eine große Differenz macht.
Okay. Wir spulen ein bisschen vor, und zwar in den Themenblock 2, Rush Hour des Lebens. Wir haben ja eben schon über das Thema Ehevertrag gesprochen. Wir wollen nochmal darüber reden, was steht dann eigentlich an, welche Entscheidungen stehen dann an, wie kann man auch bestimmte Risiken absichern. Ich habe neulich eine Umfrage der LBS gelesen unter 500 Azubi-Studierenden und Berufstätigen, aus der hervorging, die meisten setzen eben aufs Girokonto, aufs Tagegeld, verhalten sich also sehr klassisch so, wie sie das eigentlich auch von ihren Eltern gelernt haben, verfolgen als Sparziel, irgendwann die eigene Immobilie zu haben. Also wenn man überlegt, junge Leute kaufen nur Kryptowährungen, das grundfalsch ist genau das Gegenteil der Fall, also sie sind ganz klassisch unterwegs. Das bestätigt übrigens auch eine andere Studie vom Institut Forsa für die Schufa. Da sagen die Leute dasselbe, sie haben den Umgang mit dem Geld von ihren Eltern gelernt und sparen eben auch sehr klassisch, beklagen aber auch, dass sie eigentlich nur ganz wenig wissen, also dass sie wenig über Geldanlage, Versicherungen und Altersvorsorge wissen. Also man sieht, es gibt viele Fragen, gerade in dem Alter, wenn das erste Geld auf dem Konto landet. Und wir würden jetzt gerne mal ein bisschen ergründen, was kann man da eigentlich tun, welche Fragen werden dann wichtig und wie kann man auch sozusagen dafür sorgen, dass man eben am Ende zum Beispiel bei dem Sparziel Immobilie ankommt oder sich auch gegen bestimmte Risiken schützt. Da würde ich Sie gerne, Frau Kochskämper, nochmal fragen. Das Thema Alterssicherung, auch einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Was ist Ihr Eindruck? Wann sollten Menschen anfangen, darüber nachzudenken, jetzt auf einer ganz persönlichen Ebene, und wann tun sie es?
Auch gar nicht so, na gut, das ist die Ökonomenkrankheit, das ist alles immer nicht so leicht zu beantworten. Also gut, wir gehen jetzt eigentlich davon aus, dass man noch nicht mit 20 schon seine perfekte Altersvorsorgestrategie haben muss. Man hat ja ein bisschen Zeit. Von daher, wenn man sich da also erstmal sich beruflich etabliert, auch familiär etabliert, dann reicht es eigentlich in der Regel, könnte es ausreichen bis zur Rente, nur mit 65, 67 jetzt demnächst und wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht, vorzusorgen noch lang genug. Natürlich gibt es so ein paar andere Fragen, die man dann in dem Alter sich schon überlegen kann. Wie möchte ich dann, gut, da kommen wir sicher auch noch zu, wie mache ich das dann in der Partnerschaft, wenn Kinder da sind? Wer geht wie arbeiten und wie sieht das dann mit meinen Rentenansprüchen aus? Aber ich denke, das ist ein Thema, da kommen wir noch drauf. Genau, also das optimal, das wir jetzt sagen können. Und ab 20 muss man aber unbedingt vorsorgen, sonst ist alles zu spät. Das können wir jetzt so nicht bestätigen.
Okay, Herr Rosemeyer, wie lange darf man sich noch zurücklehnen, wenn man im Beruf angefangen hat?
Ja, also ich habe eine Menge dafür übrig, das sehr diszipliniert anzugehen. Und es gibt eine gewisse Logik. Also die deutsche Rentenversicherung ist der Rentenversicherungsträger fast all unserer Angestellten, mit wenigen Ausnahmen, wo es Versorgungswerke gibt. Und die deutsche Rentenversicherung möchte vom ersten Gehalt Geld für die Rentenversicherung haben, für die Altersvorsorge haben. Und wir wissen ganz genau, dass der Anspruch, den ich aus der Rentenversicherung erziele, deutlich geringer sein wird als mein letztes Nettogehalt. Also wenn wir heute darüber reden, dass wir die Grenze von 48% des letzten Nettos im Schnitt sichern wollen, da muss man sich mal überlegen, dass Riester 2002 eingeführt wurde, um aus dem Umlagesystem 6%, nämlich von 68% auf 62%, das nicht durch das Umlagesystem zu finanzieren, sondern durch eine Kapitaldeckung zu finanzieren. Also wir sind schon sehr weit runtergegangen. Es gibt ganz klar einen Abzug von meinem Gehalt für die Altersvorsorge. Und wenn ich die Lücke nicht von vornherein bekämpfe, lasse ich sie größer werden. Und es gibt eine Binsenweisheit unter Ökonomen, braucht man kein Ökonom für sein. Also das bedeutet, der erste Euro, den ich zurücklege, hat die längste Zeit, sich zu verzinsen. Das heißt also, das siebte Weltwunder, das achte Weltwunder, der Zinseszins wirkt dann natürlich für die Altersvorsorge.
Mhm. Ja. Würden Sie den Leuten raten, guten Gewissens dann auch auf Sachen zu verzichten und zu sagen, ich lege lieber was zurück?
Ja. Ja, also Entschuldigung, wenn die jungen Leute in den Beruf gehen, ob sie aus der Lehre reingehen in den Beruf oder ob sie aus dem Studium in den Beruf reingehen, der Einkommenssprung, der relative Einkommenssprung wird niemals so hoch sein oder selten so hoch sein wie genau zu dieser Phase. Also es gibt viele, die schaffen es, also ihr Ausgabeverhalten sofort an die neue Liquidität anzupassen. Aber im Wesentlichen ist da eigentlich der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt bin ich auch bereit, etwas zurückzulegen.
Sie haben eben das Stichwort Riester genannt.
Ja.
Vielleicht können Sie es einmal kurz erklären. Ist nicht ganz einfach, aber vielleicht Sie kriegen es bestimmt hin. Und einmal sagen, für wen ist das eigentlich gut und wie ist das überhaupt?
Ja, Riester hat eine, Riester kann leider nur von bestimmten Leuten abgeschlossen werden. Also Angestellte können Riestern und Selbstständige können es halt nicht. Besondere Berufsgruppen wie beispielsweise die Ärzteschaft kann es auch nicht. Aber der Großteil der Angestellten kann einen Riester-Vertrag abschließen. Ich habe die Möglichkeit, bis maximal 2.100 Euro pro Jahr in eine Riester-Rente zu zahlen, die ich übrigens auch fondgebunden, das heißt also kapitalmarktorientiert anlegen kann. Dann kriege ich erstmal selber 175 Euro Riester-Zulage. Die werden mit den 2.100 verrechnet. Und pro Kind, also jetzt aktuell, wenn neue Kinder kommen, gibt es 300 Euro zusätzlich. Also je mehr Kinder ich habe, desto besser unterstützt ist die Riester-Rente. Wenn ich den Zuschuss abgezogen habe, habe ich den Rest des Betrages steuerlich geltend zu machen. Das heißt, ich kann ihn mit der Einkommensteuer verrechnen, habe also meinen Steuereffekt, je nachdem, welchen Steuersatz ich habe. Und der Nachteil dafür ist, ich muss die Rente, die ich dann hinterher aus dem Riester-Vertrag bekomme, dann im Alter versteuern.
Wenn aber mein persönlicher Steuersatz in der Regel niedriger ist, als während meiner
Davon Einsatz. Gehen wir heute tatsächlich aus, dass er dann niedriger ist. Wir haben aber heute eine Steuerkurve, die relativ schnell in hohen Steuersätzen mündet. Und ich glaube, dass die Einkünfte im Alter in 25, 30 Jahren dass die Einkunftsstruktur eine ganz andere sein wird als heute. Also der Anteil aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird relativ wesentlich kleiner sein, als das bei den heutigen Rentnern der Fall ist.
Frau Kochskemper, dieses Riestern ist ja eine Säule in diesem Alterssicherungsdenken. Würden Sie sagen, das steht damit schon stabil oder braucht man vielleicht noch mehr?
Also ja, wir müssen auch überlegen, was meint denn, was wollen wir denn in der Altersvorsorge? Und also das ist ja das, was die Rentenversicherung eben früher versprochen hat, jetzt heute nicht mehr tut, die Lebensstandardsicherung. Also das heißt, es geht nicht darum, dass man dass es vor Altersarmut bewahren soll, sondern es ist die Frage, welchen Lebensstandard möchte ich denn im Alter haben? Und dementsprechend muss ich natürlich mein Altersvorsorgeverhalten dann mittelfristig anpassen. Also diese Frage muss ich mir zunächst mal selber stellen, was möchte ich denn im Alter überhaupt? Also wo möchte ich denn hin? Sicher kommt dazu, dass wir auch sehen, Altersvorsorge ist eben nicht nur das Einkommen, das ich dann im Alter mir wünsche, sondern es hat natürlich auch schon vorausschauend ein bisschen das Pflegefallrisiko mit drin. Also man muss sich auch überlegen, wie sichere ich denn diesen Fall ab? Wie ist das denn möglich? Also das gehört beides zusammen. Deswegen ist sicher auch aus ökonomischer Perspektive die Antwort, wenn ich vorsorge, nicht nur Riester, sondern möglichst, je nachdem, was ich eben möchte, möglichst verschiedene Produkte. Also Riester ist vorteilhaft, wie Sie sagen, aufgrund der steuerlichen Vorzüge, also steuerlich und der Förderung, aber eben nur bis zu dem Betrag, der dort berücksichtigt wird. Und wenn ich noch mehr übrig habe, dann ist eben die Frage, nehme ich dann noch vielleicht die Betriebsrente dazu oder passe ich es je nach Lebensumständen? Das kann man so eben nicht sagen. Auch eine Betriebsrente ist wiederum für manche Personen vorteilhaft. Für andere, die beispielsweise häufig den Arbeitgeber wechseln, ist die Frage, gibt es nicht günstigere Alternativen oder sinnvollere Alternativen?
Okay, nehmen wir mal an, man ist in den Beruf gestartet, man hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, hat auch selber was unternommen und dann stellt man irgendwann fest, man hat sich verliebt und möchte gerne heiraten. Und Sabine, die Frage geht an dich. Dann wird ja dieses Thema Vorsorge plötzlich ein gemeinschaftliches Thema. Man muss eigentlich zusammen darüber nachdenken, wie man sich für das Alter absichert. Machen Paare das oder ist das ein Streitpunkt, wenn es auseinandergeht?
Relativ wenige Paare. immer wieder verblüfft, wie wenige sich darüber informieren vor einer Eheschließung, was sie machen können, damit es im Fall des Scheiterns der Ehe gerecht zugeht oder im Fall einer Trennung. Ich hatte jetzt kürzlich ein Paar, die 14 Tage vor ihrer Eheschließung standen. Der junge Mann macht sich selbstständig in einem Bereich, der mit Sicherheit erfolgreich, also zu einer erfolgreichen Betrieb führen wird. Das Paar hat jetzt schon 2 Kinder, hat also schon Nachteile in der Versorgung, weil sie nur Kindererziehungszeiten anerkannt bekommt seit etwa 3 Jahren. Was macht man in so einer Situation? Man kann letztlich den jungen Mann nur darüber informieren, dass, wenn diese Firma wirklich sehr erfolgreich wird, er einen enormen Zugewinn haben wird. Wird der geltend gemacht im Falle des Scheiterns, kann das die Firma sprengen, weil in dem Fall handelte es sich um mehrere Gesellschafter einer Firma. Und das kann für eine Firma von großem Nachteil sein, für eine Gesellschaft von großem Nachteil. Andererseits, wenn man jetzt einfach den Zugewinnausgleich ausschließt, also Gütertrennung vereinbart, dann bekommt die Frau aus diesem Zuwachs nichts, hat aber andererseits auch Nachteile in der eigenen Versorgung. In so einem Fall kann man zum Beispiel sagen, dann muss der Mann in Abhängigkeit vielleicht davon sogar, wie seine Firma wächst, für einen zusätzlichen Vorsorgeaufbau der Frau Sorge tragen. Sowas kann man zum Beispiel machen. Das heißt dann, also, oder er verzichtet seinerseits dann auf den Versorgungsausgleich. Versorgungsausgleich ist ein Ausgleich für den Rentenzuwachs. So wie ich es vorhin beim Zugewinn erklärt habe, so ermittelt man auch, um wie viel ist denn mein Rentenkonto, sage ich jetzt mal sehr untechnisch, mein Rentenkonto angewachsen in der Ehe. Das wird geteilt in beide Richtungen. Wenn jetzt nur die Frau arbeitet, hat jetzt Kindererziehungszeit und geht in den Beruf zurück, teilt sie ihre Rente. Der Mann selbstständig macht vielleicht erstmal nichts, denkt, ich mache das über einen Vermögensaufbau, Zugewinn ist ausgeschlossen, dann steht die Frau natürlich sehr schlecht da. Deshalb kann man in so einem Fall, ich mache das jetzt mal so als ein Beispiel, man kann letztlich nur dazu raten in so einem Fall, dass der Mann eben zusätzlich für die Altersvorsorge der Frau Sorge trägt, aber die gesetzlichen Folgen ausgeschlossen sind. Mhm. Ein solcher Fall ist so selten, ich glaube in meinen 35 Jahren, ist mir das vielleicht 3-mal oder so untergekommen, dass Leute vor einer Eheschließung sich erkundigen. Mhm. Die meisten erkundigen sich, wenn es schief gegangen ist. Teilweise übrigens haben sie auch Eheverträge, die dann ganz verheerend sind.
Die dann was, Entschuldigung?
Die dann ganz verheerend sind.
Ah, okay. Mhm.
Was auch eintreten kann, ist der Fall, dass während einer Ehe sich die Notwendigkeit eines Ehevertrages ergibt. Beispielsweise, um in dem Beispiel jetzt hier zu bleiben, ne, der Mann entschließt sich nach 5 Jahren Ehe, er macht sich selbstständig, Frau ist auch dafür, geht in irgendeine Gesellschaft, gründet eine zusammen mit anderen und dann haben wir ja wieder die Situation, das Gesetzliche passt nicht mehr so recht. Wäre ungerecht, vor allem könnte es zum Ruin führen. Man kann, was wenig bekannt ist, auch während einer laufenden Ehe ein Ehevertrag. Jederzeit.
Kriegt man das hin, wenn man so frisch verliebt, Hochzeit und so weiter, dieses Thema Ehevertrag mal diskutieren will? Wie macht man das am besten?
Wie man will.
Also man sollte es aber früh ansprechen.
Natürlich. Also, in der Regel spricht es der an, der ein Interesse an einem Ehevertrag hat. Das kann eben zu solchen verheerenden Eheverträgen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, führen. Ne? Also ich hatte gerade das Beispiel vor Augen, hochschwangere Frau sitzt eine Woche vor der Eheschließung und 2 Wochen vor der Niederkunft beim Notar und es wird alles ausgeschlossen. Unterhalt, auch Unterhalt wegen Kindern, Versorgungsausgleich, ist völlig klar, nur der Mann wird arbeiten und sie unterschreibt. Nicht? Weil in so einem Fall würde ein Ehevertrag beispielsweise nicht halten, weil da jeder Richter, jede Richterin sagen würde, da ist die Frau unangemessen und einseitig benachteiligt und hat offenbar auch unterschrieben, damit sie nicht ein uneheliches Kind zur Welt bringt. Ne? Aber grundsätzlich ist es schon so, dass natürlich derjenige, bei dem sich etwas ändert, beispielsweise durch so eine Selbstständigkeit oder bei dem so ein Bedürfnis besteht, das ansprechen sollte. Und ich bin eine große Freundin des Plans, das anzusprechen, wenn der Himmel voller Geigen hängt. Denn wenn er nicht mehr voller Geigen hängt, kann man das vergessen mit dem Ansprechen und der Einigung. Ne?
Okay, wir öffnen nochmal für Fragen zu dieser Lebensphase, Berufseinstieg, Ausbildung, Altersvorsorge und auch Ehevertrag. Was haben Sie für Fragen mitgebracht? Welche Fragen möchten Sie mit uns teilen oder auch Erfahrungen? Ich komme mal darüber.
Hallo, ich habe eine Frage, die sich jetzt vielleicht eher auf der politischen als auf der privaten Ebene befindet. Wenn man jetzt mal rausgeht aus dem klassischen Klientel von VorsorgeberaterInnen und ZeitabonnentInnen vielleicht und sich Menschen anguckt, die tatsächlich wenig Geld haben, also irgendwie eher die untere ökonomische Klasse oder auch bildungstechnische Klasse, würden Sie sagen, das kann gerne an alle gehen, dass es da eher ein Defizit gibt in der finanziellen Bildung? Das heißt, dass auch Menschen, die tatsächlich sehr wenig ökonomisches Kapital haben, vorsorgen könnten oder für ihre Kinder vorsorgen könnten, wenn es genug Informationen gäbe? Oder gibt es da eher ein Defizit an staatlichen Leistungen? Oder gibt es da im Endeffekt eigentlich gar keine staatliche Ungerechtigkeit und soziale Ungerechtigkeit und die Menschen sind am Ende für ihr Schicksal selbst verantwortlich?
Ich würde die Frage am ehesten erstmal an Frau Kochskämper geben, die den ökonomischen Überblick hat. Was sagen Sie dazu?
Ich finde, auch da muss man so ein bisschen tiefer reingehen in die Frage, also wen habe ich denn da vor Augen? Natürlich haben wir eine Gruppe, die nicht vorsorgen kann, deren Einkommen so gering ist, dass Vorsorge je nach Lebenssituation nicht möglich ist. Für diese Gruppe an sich, von der Idee her, sind wir ja als Gesellschaft verantwortlich und sorgen auch für sie im Rahmen der sozialen Mindestsicherung, egal in welcher Lebensphase die Unterstützung da ist. Dann kann man sich jetzt die Frage stellen, das ist tatsächlich nicht weniger ein ökonomisches als eher vielleicht ein soziologisches Thema, die Frage, warum hat die eigentlich so ein schlechtes Image? Also warum fühlt man sich inzwischen, obwohl man ja dazu beigetragen hat zu arbeiten, man konnte eben aber nicht vorsorgen, warum hat man im Alter das Gefühl, man ist jetzt abgestraft mit der Sozialhilfe? Das sind so Themen, die sind eigentlich sehr, sehr spannend. Ne? Die Frage an sich, bieten wir das ja als Gesellschaft jedem Einzelnen an, die Möglichkeit, und sagen auch, wir helfen dir in jeder Situation, in der du dir nicht selbst helfen kannst. Das ist so ein Thema. Dann gibt es natürlich die zweite Gruppe. Ja, da ist dann wirklich die Entscheidung, was heißt denn nicht vorsorgen können? Heißt dann, was wir beobachten als Ökonomen immer, ist natürlich so eine Tendenz, man nennt es zum Gegenwartskonsum. Also das, was ich heute konsumieren kann, ausgeben kann, mir leisten kann, ist für mich immer attraktiver als der Euro, den ich zurücklegen muss und heute verzichten muss. Und hier ist tatsächlich, also möglicherweise auch ein gewisses Informationsdefizit da, das möglicherweise auch, da mache ich ein Fragezeichen dran, weil es ist nur eine These, der politischen Rhetorik manchmal geschuldet ist. Mit dem Versprechen, wir sorgen schon für alle irgendwie, ne? Rente ist sicher und Pflege überhaupt kein Problem. Und hier die Frage ist, lassen sich da Menschen zu verleiten nach dem Motto, na, das wird schon irgendwie, ich muss jetzt nicht groß vorsorgen. Es gibt eine interessante Studie, die ist vor 2 Jahren, meine ich, erstellt worden. Da zeigte sich, dass diese Renteninformation, die gesetzliche Rentenversicherung jetzt individuell verschickt und sagt, das ist, wenn Sie so weiterarbeiten würden wie bisher, ist Ihre Rente im Jahr sowieso so und so hoch. Dass sie tatsächlich Einfluss auf das Sparverhalten genommen hat. Dass also Information wohl doch eine Möglichkeit ist, um Menschen dazu zu bewegen, nochmal genauer nachzudenken und zu überlegen, wie sorge ich denn vor?
Sabine, wie passt das zu der Realität, die du als Anwältin erlebst?
Jetzt in Rheinhausen, hoher Sozialhilfeanteil, ein niedergehender Stadtteil nach dem Untergang der Krupp-Hüttenwerke. Es gibt viele Leute, die richten sich darauf ein, ihr Leben lang Transferleistungen zu beziehen und sind damit wahrscheinlich auch einigermaßen zufrieden. Das ist aber nicht so besonders viel. Man muss natürlich wissen, wer Sozialhilfe bezieht, der hat im Augenblick eine Hilfe zum Leben von 416 Euro. Davon muss er Strom, Telefon, Fahrgeld, alles bezahlen. Und er bekommt die Miete in einem angemessenen Umfang. Das ist also wirklich nichts, wo man sagen kann, da kann ich noch was zurücklegen. Und das bedeutet, wer sich darauf einrichtet oder einrichten muss, der wird wohl sein Leben lang Sozialhilfe abziehen.
Herr Rosemeier, zu dem
Thema? Also auf die Frage zurückkommt, ja, ich glaube, das ist eine Frage von Bildung oder von Wissen oder Nichtwissen. Ich glaube, tun kann tatsächlich jeder etwas. Ich komme jetzt wieder, also das ist jetzt überhaupt gar nicht mein Lieblingsprodukt, aber ich komme jetzt gerne wieder auf die Riester-Rente zu sprechen. Sie müssen einen Mindestbeitrag in die Riester-Rente zahlen von 60 Euro pro Jahr. Heißt also 5 Euro pro Monat oder 16 Cent am Tag. Ich glaube, damit ist niemand überfordert, wenn er dann für sich selber auf diese 60 Euro 175 Euro Zusatzzulage bekommt und für jedes Kind jedes Jahr 300 Euro zusätzlich. Also dieses Produkt nicht zu machen, kann mir keiner oder kaum jemand erzählen, dass das nicht tatsächlich möglich ist. Daraus kann ich natürlich keine funktionierende Altersvorsorge ableisten. Also ich werde natürlich von den Transferleistungen oder von der Grundsicherung abhängig sein. Und Riester hatte bislang das Problem, dass es auf die Grundsicherung angerechnet wurde. Das wird ja jetzt geändert. Also insofern gibt es tatsächlich auch eine Möglichkeit, da etwas Zusätzliches zu tun, was Frau Kochsgerber gerade gesagt hat. Also der Überblick über sämtliche Rentenansprüche, die ich habe, also aus dem betrieblichen System, aus dem gesetzlichen System, aus dem Privatsystem. Das machen uns die skandinavischen Länder schon lange vor. Da kriegt jeder jedes Jahr einen Auszug, was er denn aktuell an Rentenansprüchen hat, aus allen Systemen. Und die aktuelle Bundesregierung hat sich das ja auf die Fahnen geschrieben, das ebenfalls umzusetzen. Ob es denn in dieser Legislaturperiode kommt, warten wir es mal ab. Aber seien wir optimistisch, nicht pessimistisch, wie Sie das eben.
Okay, ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Jo, kommst du hin?
Bezüglich Berufseinstieg, da bekommt man ja dann, wenn man sein erstes Geld hat, kommt die Versicherung, man schließt ja seine Klassiker ab, Hausrat für eigene Wohnung etc. Wie stehen Sie eigentlich zu dieser Berufsunfähigkeitsversicherung? Das ist ja immer ein relativ hoher Batzen, den man zahlen soll, um eine gewisse Betrag zu bekommen monatlich, wenn man dann berufsunfähig ist. Das ist so eine Versicherung, die ist, finde ich, sehr teuer. Braucht man sie wirklich, weil man hört dann wieder die Versicherung zahlen, manchmal auch nicht, weil man da, ja, nicht so...
Okay, die Frage nach der Berufsunfähigkeitsversicherung, ich fange einfach bei Ihnen an, Herr Rosemeier.
Okay, also es gibt zu Berufseinstieg exakt, also normalerweise, exakt 4 existenzielle Risiken. Das ist die Krankheit, die Berufsunfähigkeit, die Haftung und der Tod. Mehr gibt's nicht. Ob ich eine Hausratversicherung habe und mir die Studentenbude geflutet wird, weil Wasser übers Dach reingelaufen ist oder die ausgebrannt ist und ich habe einen Schaden von 30.000, meine Güte, ja, also das ist ärgerlich, aber das wird mich nicht in den Ruin führen. Krankheit kann mich in den Ruin führen, dann, wenn ich wirklich krank bin. Also für Husten, Schnupfen, Heiserkeit brauche ich keine Krankenversicherung. Wenn ich wirklich krank bin und sehr teure diagnostische Verfahren und auch therapeutische Verfahren benötige, ist die Berufsunfähigkeit häufig nicht mehr so fern. Also berufsunfähig bedeutet, ich kann meinen Beruf nicht mehr ausüben und ich habe keine Möglichkeit der Einkommenserzielung mehr. Und dann komme ich genau in die Phase, die Frau Thomas eben gerade beschrieben hat. Also deswegen, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ausgesprochen wichtig und gehört zu der Grundabsicherung neben einer privaten Haftpflichtversicherung. Da geht es auch nicht um den Rotweinflecken auf dem Teppich beim Nachbarn. Aber wenn Sie sich als Fußgänger oder Fahrradfahrer im Straßenverkehr bewegen und verursachen einen Unfall, haben Sie keinen Versicherungsschutz, wenn Sie keine Privathaftpflichtversicherung haben. Todesfallabsicherung ist in den meisten Fällen bei den jungen Leuten gar nicht nötig, weil sie kein Hinterbliebenenabsicherungsbedürfnis haben. Aber wenn das da ist, wird das natürlich sehr bedeutsam. Ja, also ich halte eine Menge davon. Die Versicherungswirtschaft hat, wenn ich das noch sagen darf, also die Versicherungswirtschaft hat aus meiner Sicht da einen Fehler gemacht, den sie nicht mehr zurückdrehen kann. Also Versicherungen haben ja eigentlich einen Solidargedanken. Das Kollektiv zahlt für diejenigen, die den Schaden haben. Und Versicherungsgesellschaften sind hingegangen und haben jetzt die Berufsgruppen segmentiert. Und dann ist der Dachdecker eben anders eingestuft in eine andere Risikoklasse als beispielsweise der Beamte oder der Bankmitarbeiter, wie auch immer. Dann zahlt der Bankmitarbeiter oder der Arzt sehr wenig. Und der Dachdecker kann es sich nicht mehr leisten. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ungeheuer schwer zurückzudrehen ist, aber eigentlich völlig gegen den Versicherungsgedanken spricht.
Mhm. Ich habe aber eben aus der Frage auch rausgehört, dass diese Unklarheit, zahlt die überhaupt oder wann zahlt die? Vielleicht zwei Stichpunkte dazu, worauf muss man achten, wenn man so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte, damit sie auch wirklich zahlt, wenn es dazu kommt.
Dass man ehrlich in den Gesundheitsangaben ist. Also wenn es gibt eine sogenannte vorvertragliche Anzeigepflicht und es gibt eine Obliegenheitsverletzung. Also wenn ich verschweige, dass ich irgendwelche Krankheiten gehabt habe, dann darf der Versicherer hinterher die Leistung verweigern. Also ich habe es auch sehr häufig gehört, nie erlebt, aber sehr häufig gehört, dass also wenn jemand so einen Antrag ausfüllt und dann irgendein Berater da sitzt, der kreuzt mal überall schon mal selbstständig Nein an, das geht nicht. Also bitte ehrlich ausfüllen, was da ist. Im Zweifel gibt es einen Risikozuschlag. Ungefähr 15% haben keine Möglichkeit aufgrund ihres Gesundheitszustands, also in der Berufsanfängerphase, keine Möglichkeit, die Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen aus gesundheitlichen Gründen, haben dann aber nach 5 Jahren nochmal eine erneute Prüfungsmöglichkeit. Und ich kann dann hingehen, wenn ich das nicht hinkriege, die nächste Abstufung zu machen. Das wäre beispielsweise eine Grundfähigkeitsversicherung, also dass ich also die grundsätzlichen Dinge des täglichen Lebens tatsächlich absichere, für den Fall, dass ich das nicht mehr ist, kann ich das absichern, dann habe ich zumindest einen Versicherungsschutz für wirkliche, ernste Fälle. Aber es ist in der Leistungsfähigkeit, ist die Grundfähigkeitsabsicherung schlechter als die Berufsunfähigkeitsversicherung, das muss man sagen.
Okay, wir haben noch weitere Fragen.
Es wird ja die ganze Zeit immer über die Einbeziehung von Versicherungen gesprochen. Versicherungen haben den Nachteil, da wird erstmal vorneweg eine gewisse Provision gezogen. Und bevor da Geld verdient wird mit, vergeht eine gewisse Zeit. Und was ich mir die ganze Zeit denke, ist, warum es in der Bundesrepublik zum Beispiel nicht möglich ist, ein sogenanntes Rentenkonto zu eröffnen oder ein Investmentkonto, wo man hingeht und alle Zinserträge oder Dividendenerträge, Kursgewinne und so weiter, die darauf auflaufen, nicht der Versteuerung unterwirft, ja, wenn man, sagen wir mal, 40 Jahre lang anspart und dann sagt, so, jetzt habe ich 40 Jahre eingespart, das ist quasi meine Rente, ich nutze den vollen Zinseszinseffekt und muss nicht vorneweg schon immer wieder die Zinserträge versteuern, was, glaube ich, in Amerika möglich ist, soweit ich das weiß. Also das wäre auch nach meiner Meinung ein Modell, wo man Leute dazu bringen kann, sich Gedanken zu machen über die Altersvorsorge. Da muss man nicht eine etablierte Versicherung einbeziehen, die erstmal nach Budapest fährt zu irgendwelchen Partys, die dann sehr viel Geld dafür in Anspruch nimmt und man quasi seine eigene Versicherung aufmacht. Das wäre ein Anreiz, den ich also als so äußerst praktikabel fände, über den eigentlich noch nie jemand nachgedacht hat.
Okay, ab heute machen wir das, aber da stecken ja auch zwei Fragen drin. Zum einen die Frage, was ist eigentlich, haben wir eigentlich das richtige Modell in Deutschland oder gibt es Überlegungen oder gäbe es vielleicht ein besseres Modell, wenn man über Altersvorsorge redet? Frau Kochskämper, Sie haben vielleicht einen besseren internationalen Überblick. Kann man da von anderen Ländern was lernen?
Ich kann jetzt nicht sagen, das und das Land macht das perfekt oder besonders gut, aber in der Tat sind wir hier, was zum Beispiel diese nachgelagerte Besteuerung angeht und die Frage, wo darf ich denn rein investieren, wenn ich Altersvorsorge betreibe, sind wir hier schon recht strikt. Und das hat so ein bisschen den Hintergrund, man versucht vorausschauend die Menschen vor einem Totalverlust zu bewahren oder vor einem großen Verlusten. Es hat aber natürlich den Nachteil und das ist auch hier wieder nicht so leicht, das gegeneinander abzuwägen. Es hat den großen Nachteil, dass wir uns auf dem Wissensstand von heute Produkte überlegen, die als sicher gelten und vielleicht aber erst in 5 bis 6 bis 10 Jahren feststellen, oh, vielleicht waren die doch nicht so gut oder vielleicht waren die doch nicht so gut geeignet und es gibt inzwischen viel bessere Produkte. Also man hinkt immer so ein bisschen in der Regulierung und in der Anlage hinterher. Die Frage ist also in der Tat, gibt es nicht die Möglichkeit und wie ist das abzuwägen, Altersvorsorge und Vorsorge, Sparen viel breiter aufzufassen und hier vielleicht viel die Auswahl dessen, was man zum Beispiel nachgelagert besteuert, also was man fördert, viel auf eine viel breitere Basis zu stellen. Vielleicht auch mit Negativprodukten, indem man einfach sagt, das und das ist das Einzige, was wir nicht fördern, weil, ne, aber das viel weiter aufzumachen, in der Tat.
Mhm. Zweite Frage, die so da drin steckte, war das Thema Provision. Sie werden das kennen, Herr Rosemeyer, Versicherung
kenne ich nicht.
Am Anfang, genau. kann man das verteilen? Kann man es erklären, warum Versicherungen diese Provisionen am Anfang ausschütten und warum das vielleicht auch einen Sinn haben könnte?
Erinnern Sie mich bitte gleich nochmal an die Provision, weil ich möchte gerne auf das, was Frau Kostkümper gesagt hat, eingehen, weil ich der Meinung bin, dass wir ein sehr ausgeklügeltes System, ein sehr komplexes System von Altersvorsorgeprodukten haben. Und das, was Sie angesprochen haben, existiert in der Riester-Rente. Ich zahle meine Beiträge ein und kriege die sogar steuerlich gefördert. Ich zahle nicht nur keine Zinsen, keine Steuern auf die Zinsen, sondern ich kriege sogar einen Zuschuss vom Staat, weil ich Steuern zurückkriege. Muss dafür am Ende steuern. Das heißt, ich nutze diesen Zinseszins voll. Das Gleiche gilt bei Rürup, also bei der sogenannten Basisrente. Auch dort habe ich die gleiche nachgelagerte Besteuerung. Ich kann das in der Fondswelt machen, ich kann das in der klassischen, also in der Garantiewelt machen. Ja, das einzige Produkt, wo ich eine wirkliche Garantie habe, ist ja bei Riester. Da habe ich tatsächlich eine Beitragsgarantie. Das heißt also, wir sind genau eingestiegen.
Also Beitragsgarantie heißt, was ich einmal eingezahlt habe, ist am Ende auch noch da.
Ja, genau. Das ist also bei Riester, das ist aber nicht bei Rürup so, das ist auch bei sonstigen Rentenversicherungen nicht. Was ist passiert in Deutschland? Da komme ich jetzt auf das Versicherungsthema und auf die Provisionsthematik. Also früher, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, haben wir Altersvorsorge tatsächlich fast ausschließlich in Form von Leben, also kapitalbildenden Lebensversicherungen gemacht. Auf das 65. Lebensjahr wurde angespart. Und dann hat man gesagt, jetzt wird es ausgezahlt und von diesem Betrag muss man jetzt irgendwie leben. Wenn man dann 85 oder 90 wird und am Ende des Lebens ist kein Geld mehr, da hat man Pech gehabt. Und das hat Rürup damals beim Alterseingriffegesetz 2005, als es eingeführt wurde, mit seiner Kommission geändert und hat gesagt, wir fördern nur noch steuerlich werden nur noch Produkte gefördert, die eines liefern, die Sicherung einer lebenslangen Liquidität, egal wie alt der Mensch wird. Und deswegen ist es der Vorteil der Versicherungen. Und jetzt komme ich auf das Provisionsthema, ich habe es nicht vergessen. Also man darf darüber denken, wie man will. Also über Budapest gibt es, glaube ich, nicht so viele Meinungen. Ja, ich kann Ihnen auch versichern, eidesstattlich, wenn Sie mögen, ich war nicht dabei. Frage, also ich gehörte auch nicht dem Verein, an der er unterwegs gewesen ist. Also insofern, das sind natürlich Auswüchse, die Sie aber bei Reifenhändlern genauso finden, bei Pharmavertretern oder sonst wo finden. Also es sind Auswüchse, das ist eine Geschichte, die geht nicht. Die Provisionsvergütung ist eine Vorabvergütung, die dazu führt, dass aus dem laufenden Beitrag oder dass die Beratung nicht gegen Honorar bezahlt werden muss. Jetzt komme ich auf den Berufsanfänger. Der soll jetzt unterschiedlichste Versicherungen abschließen und muss dafür ein Honorar zahlen. Übrigens egal, ob er jetzt etwas abschließt oder nicht, weil das Honorar ist ja eine Leistung für die Beratung. Ja? Das können sich viele nicht leisten, deswegen geht es über das Provisionssystem. Es gibt mehrere Länder, die das anders dargestellt haben. Dazu zählt unter anderem Holland, dazu zählt unter anderem England. England ist mit den IFAs für uns am besten vergleichbar. Was hat das Provisionsverbot auf Kapitalanlageprodukte in England bewirkt? 80% der Bevölkerung sind von der Beratung in Geldanlagedingen abgeschnitten, weil das Honorar eines IFAs von 60 Pfund inzwischen auf bis zu 600 Pfund die Stunde angestiegen ist. So. Warum? Weil die sich nur auf die hochverdienenden Leute konzentrieren. Ist eine Reihe von IFAs, also Independent Financial Advisors, ausgeschieden. Die sind nicht mehr im Markt tätig, aber der Rest reicht nicht, um die Bevölkerung wirklich flächendeckend in Kapitalanlagedingen zu beraten. Deswegen, ich halte das provisorisch. Ich habe nichts gegen Honorar. Also ich habe jahrzehntelang Ärzte gegen Honorar beraten bei der Existenzgründung und das haben die auch akzeptiert. Also mir ist völlig egal, wie ich bezahlt werde, hauptsächlich werde ich bezahlt. Ja, mein Gott, jeder, der arbeitet, möchte gerne Geld dafür verdienen, dass er arbeitet. Also ich finde das jetzt nicht verwerflich. Und wenn das Provisionssystem dazu geeignet ist, eine flächendeckende Beratung sicherzustellen für alle, dann halte ich das für eine vernünftige Vergütungsform. Also völlig leidenschaftslos.
Ja. Okay, haben wir weitere Fragen zu diesem Komplex?
Ich würde auch gerne nochmal auf die Riester-Förderung eingehen, speziell jetzt auch die Riester-Rente. Sie waren jetzt der gegenüber uneingeschränkt positiv eingestellt. Wenn man sich dazu aber ein bisschen beliest, sieht man doch auch häufig negative Aspekte. Wie stehen Sie zu dem Aspekt der hohen Kostenstruktur und dem und daraus folgend dann eben, bis zu welchem Alter sollte man damit beginnen, dass sich diese noch rentiert beim Durchschnittsverdiener?
Ja, also Riester kann man praktisch in jedem Alter machen. Die Kostenstruktur ist in erster Linie der Komplexität dieses Produktes geschuldet. Also wenn Sie sich überlegen, Professor Rürup hat mir mal erzählt, das war ein Zugeständnis, das politisch gemacht werden musste, dass in den neuen Bundesländern eine Behörde eingerichtet wird, die die Riester-Zulage verwaltet und 2000 Arbeitsplätze schafft. Also die Riester-Zulage wird in eine extra Behörde statt über Steuern, also jeder hat eine Steuernummer. Man könnte das wunderbar über das Finanzamt machen, wäre überhaupt kein Problem. Aber wir haben also eine Behörde, die die Riester-Zulage verwaltet. Und jetzt haben Sie ein Produkt, bei dem Sie 2 Jahre rückwirkend Ihre Förderung geltend machen können. Das heißt, die Komplexität dieses Produktes auf allen Ebenen wahnsinnig hoch und erfordert einen wahnsinnig hohen administrativen Aufwand. Deswegen ist das Ding so teuer. Das ist ärgerlich. Ich würde es auch viel lieber haben, dass es über das Finanzamt gemacht wird. Da wäre es viel preiswerter und für den Anleger käme deutlich mehr warum. Ist aber leider aktuell so nicht umgesetzt. Über die Zulage werden diese Kosten, also als unter Rentabilitätsgesichtspunkten, aber in aller Regel deutlich kompensiert. Aber Sie haben völlig recht, das Ding ist für das, was man damit erzielt, zu teuer, insbesondere deswegen, weil es durchaus Alternativen gäbe, wie man es anders und kostengünstiger gestalten könnte.
Genau darum die Frage, wo würden Sie persönlich den Einstiegspunkt
setzen? Naja, also meine Tochter hat Anfang des Jahres angefangen zu arbeiten und also wie Sie das eben so gesagt haben, das Interesse der Jungen ist jetzt nicht so besonders groß, was Finanzprodukte angeht. Und ich habe ihr dann irgendwann gesagt, weil sie nicht reagiert hat, habe ich dann gesagt, du musst jetzt einen Riester-Vertrag machen, weil du musst jetzt dieses Jahr, der Riester geht immer auf das Vorjahreseinkommen. Du musst jetzt 60 Euro einzahlen, letztes Jahr hast du nichts verdient, kriegst 175 Euro raus. Meine Tochter ist mathematisch ganz gut bewandert, habe ihr gesagt, rechne doch mal die Rendite aus, die du darauf kriegst. Also dümmer kannst du nicht sein, als es jetzt zu unterlassen. Also man kann nicht früh genug damit beginnen, also sobald man selber zulagenberechtigt ist, würde ich so einen Vertrag abschließen. Es wäre der erste, also wenn wir jetzt, wir beide auf einen Nenner kommen, also muss man mit 20 anfangen oder nicht, also der Riester wäre das erste Produkt der Altersvorsorge, weil es mit wenig Aufwand gute Zulagen bringt.
Ich würde es vielleicht nicht mehr rentieren mit
anderen Anlagen. Ja, jetzt komme ich wieder auf die richtige Antwort eines Ökonomen. Es kommt drauf an. Auf die Steuersituation, auf die Fördersituation zu welchem Zeitpunkt. Also ich kann ja Riester dann einlösen erst mit 62.
Wobei, wenn man Kinder hat, empfiehlt es sich eigentlich immer, oder?
Na ja, klar. Mehr,
ja.
Genau.
Also dann, da sind wir uns einig.
Aber lassen Sie uns gerne auch im Anschluss an die Runde hier nochmal solche Schattierungen besprechen. Wir drehen nochmal ein Kapitel im Leben weiter und ein Thema, das eben schon kurz thematisiert wurde, nämlich das Alter und die Frage, wie schützt man sich eigentlich davor, dass man pflegebedürftig wird oder wie bereitet man sich auf diesen Fall vor. In Deutschland, das hat eine Studie kürzlich ergeben, fürchtet, dass jeder Zweite, sieht das als eine große Angst, dass er im Alter pflegebedürftig wird. Gleichzeitig gab es eine andere Umfrage von Forsa, die ergeben hat, dass nur jeder Dritte überhaupt seine Angehörigen zu Hause pflegen wollen würde. Der Anteil wächst so ein bisschen, je älter man wird, aber es ist immer noch die Minderheit und jeder Vierte sagt sogar, ich würde nie Angehörige zu Hause pflegen, was natürlich zeigt, dass da ein Bedarf entstehen wird für Pflegeheime, für ambulante Pflege vielleicht auch. Und die Frage, kann man sich das leisten? Wie schwer wird das zu bezahlen? Welche Fragen kommen da auf? Und ich würde gerne als erstes wissen von Ihnen, Frau Kochskemper, Sie haben ja diese Studie gemacht, wo Sie sich das Thema angeguckt haben bis 2035. Wie entwickeln sich die Zahlen der Pflegebedürftigkeit? Wie groß ist eigentlich dieses Risiko? Ist das so prägnant, wie wir uns das hier vorstellen?
An sich schon, ja. Also es ist tatsächlich, oder jemand, der auf ein langes Leben hofft, muss auch davon ausgehen, oder dass er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zumindest im Alter pflegebedürftig ist. Also wir haben, wenn wir uns die Pflegefallhäufigkeiten ansehen, im Alter ab 80 aufwärts wirklich dann bei den Frauen um die 75% und mehr, die pflegebedürftig sind, die also Pflegebedarf haben. Dann ist natürlich immer die Frage, wie lange ist jemand pflegebedürftig, wie schwer ist jemand pflegebedürftig. Aber es ist jetzt eben nicht so, dass das wirklich den absoluten Ausnahmefall darstellt. Das tut es in den jungen Jahren, also da ist im Durchschnitt der Bevölkerung eben, da sind sehr wenige Menschen tatsächlich pflegebedürftig, also um unter 1% bis in die 50er Jahre. Aber ab dann geht es eben wirklich exponentiell aufwärts mit der Pflegefallhäufigkeit.
Ja, wie oft, Sabine, ist das ein Thema, über das gestritten wird in Familien? Wer versorgt da wen und wer kümmert sich? Ist das ein Thema, das bei dir landet in der Kanzlei?
Oft. Meistens streiten sich dann Geschwister untereinander, also die Kinder des oder der Pflegebedürftigen, weil natürlich häufig Einkünfte plus Pflegeversicherungsleistung Heimkosten nicht decken können. Dann stellt sich die Frage nach der nach den Unterhaltsansprüchen, und diese Unterhaltsansprüche richten sich an. Und zwar in der Regel durch das Sozialamt, das ja für den Ausfall, wenn kein Vermögen des Pflegebedürftigen da ist, aufkommt in erster Linie. Das heißt, in solchen Fällen kriegt man also Post vom Sozialamt, soll Auskunft über sein Einkommen erteilen, und das führt ziemlich breite Reihen zwischen Geschwistern.
Nur um das nochmal ganz klar zu kriegen, also wie ist die Reihenfolge, wenn jemand Pflege will, wer zahlt, in welcher Reihenfolge und wann kommen die Kinder?
Also in erster Linie zahlt der Pflegebedürftige selbst, wenn er kann. Das heißt, er muss sein Einkommen einsetzen, einschließlich der Pflegeversicherungsleistungen. Er muss auch sein Vermögen einsetzen, er muss es voll verbrauchen, bis auf einen Schonbetrag von 5.000 Euro. Wenn dann alles verbraucht ist und die laufenden Einkünfte nicht ausreichen, dann sind Kinder unterhaltspflichtig. Nicht Schwiegerkinder, aber Kinder eben. Und das Sozialamt erhebt dann die Informationen über die Einkommens- und leider auch Vermögensverhältnisse der Kinder. Und man muss damit rechnen, dass wenn man zum Beispiel nur Geschwister hat, die ihr Geld immer ausgegeben haben und vielleicht auch sonst relativ knapp leben, dass man dann auch alleine durchaus eintreten muss. Das kann einem passieren.
Und wie muss man überhaupt eintreten? Also welche Regeln gibt es da? Ist es sehr wahrscheinlich, dass man eintreten muss?
Nein, eher unwahrscheinlich, wenn die Einkommensverhältnisse nicht sehr üppig sind. Also man kann ganz viel absetzen. Da will ich jetzt nicht so in die Details gehen, das ist vielleicht langweilig. Von Fahrtkosten über Besuchskosten bei den Pflegebedürftigen. Altersvorsorge wichtig, 5% vom Bruttoeinkommen kann man abziehen, von seinem Nettoeinkommen. Und zum Beispiel auch Rücklagenbildung, beispielsweise wenn man eine Immobilie hat. Dann kann man sagen, ja, ich brauche aber im Monat nun mal, sagen wir, 500 Euro, weil da wird demnächst das Dach fällig und so weiter. Also da gibt es alle möglichen Abzugsbeträge. Der Freibetrag einkommensrechtlich ist 1.800 Euro. Oder für Ehegatten, insofern werden indirekt die Schwiegerkinder doch mit einbezogen, 3.240 Euro. Was darüber liegt, ist zur Hälfte einzusetzen für den Unterhalt eines Pflegebedürftigen. Ja, also einfaches Beispiel, ich habe 2.300 Euro, habe schon alles abgezogen, was ich nur abziehen konnte. Dann habe ich 2.300, habe ich 500 Euro, also über meinen Freibetrag, und setze monatlich 250 Euro für das Sozialamt dann ein.
Ah, okay. Frau Koch.
Ach, Vermögen muss man auch wissen. Da kann man sehr viel machen, gerade hier in Düsseldorf. Unser wunderbarer zweiter Familiensenat hat eine Entscheidung getroffen, ist gar nicht so lange her. Da hatte jemand eine Immobilie und die haben gesagt, die Immobilie muss nicht angetastet werden und der braucht für die Immobilie auch Rücklagen und dann braucht er für die Altersvorsorge Rücklagen. Und der Betrag, der im Vermögen dem unterhaltspflichtigen Kind blieb, war 167.000 Euro und noch ein bisschen. Mhm. Konnte er also behalten. Das ist also, ne, man muss wissen, wie man da argumentiert.
Frau Kochskemper, was weiß man so aus der Vogelperspektive darüber, wann sozusagen das Sozialamt und die gesetzliche Pflegeversicherung, wann das nicht mehr reicht, also wann tatsächlich Kinder für ihre Eltern einstehen?
Gut, wenn tatsächlich in wie vielen Fällen Kinder für ihre Eltern einstehen, weiß man tatsächlich wenig. Darüber gibt es zu wenige Daten. Was wir wissen, ist, dass in etwa 10% der Pflegebedürftigen diese Sozialhilfe, Leistung, Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen. Und davon wiederum muss man auch wissen, dass die Personen im Pflegeheim eigentlich da sitzen, sozusagen die prozentual verhältnismäßig die meisten Personen, die das brauchen. Also 30%, in etwa ein Drittel der Personen, die in Pflegeheimen untergebracht sind, benötigen diese Sozialhilfeleistung. Allerdings auch da muss man jetzt wieder genau hingucken, und da hätte ich gerne mal mehr Daten, denn es gibt im Verhältnis eben zu wenige Menschen, um das flächendeckend beantworten zu können, was ist denn da mit eben vormaligen Vermögensverhältnissen? Also wir wissen gar nicht, sind das, das auch Menschen betrifft in jüngeren Altersklassen. Also es sind auch Personen in Heimen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern. Wir wissen also gar nicht genau, wie hoch ist denn der Anteil derjenigen, die tatsächlich jetzt vorher Vermögen hatten, vorgesorgt haben und jetzt dann doch die Hilfe zur Pflege in Anspruch nehmen müssen. Das ist also gar nicht so klar. Genau. Und eben das Interessante ist auch noch, dass in Großstädten auch wieder verhältnismäßig mehr Menschen Hilfe zur Pflege benötigen, woraus wir zumindest eine These bilden, dass durchaus die Familie und der familiale Zusammenhalt in dem Thema eine Rolle spielen mag, der möglicherweise auch auf dem Land noch stärker ist, wo vielleicht dann tatsächlich in der eigenen Immobilie noch die Mutter, Schwiegermutter gepflegt wird. Weil in der Regel sind es doch mehr Frauen, die Pflege benötigen als Männer im Verhältnis.
Okay, also wir haben auf der einen Seite eine nicht so ganz klare Datenlage, wo wir jetzt nicht unbedingt daraus erkennen können, das betrifft ganz viele Leute. Auf der anderen Seite gibt es ein System aus Freibeträgen, die nicht angetastet werden können, Gerichtsentscheidungen, also auch nicht ganz einfach zu durchschauen, was da eigentlich auf einen zukommt. Herr Rosemeyer, wie übersetzt sich das dann in eine Vorsorgeentscheidung? Soll man eine Pflegeversicherung für sich abschließen oder für seine Eltern, für seine Schwiegereltern? Welchen Rat können Sie daraus ableiten?
Ja, also das, was Frau Thomas eben gerade geschildert hat, ist ja eine etwas perfide Situation. Also wenn ich jetzt tatsächlich herangezogen worden werde für die Pflege eines Elternteils. Es gibt aber noch Geschwister, wenn das Finanzamt einen identifiziert hat, der zahlen kann, dann reicht dem Finanzamt. Das sind erster.
Sozialamt, meinen Sie?
Oder? Entschuldigung, das Sozialamt. Ja, nicht das Finanzamt. Ich war noch bei der Riesterin. Das Sozialamt. Aber es gibt, also derjenige, der zahlt, hat dann den Auftrag, das bei seinen Geschwistern anteilig wiederzuholen, wenn er es ja wiederholt. Nur da gehen wir dann auch regelmäßig hin und sagen, jetzt solltest du, wenn diese Forderung kommt, solltest du dir jemanden suchen wie Frau Thomas. Da glaube ich, muss man sich dann im Zweifel tatsächlich streiten. Aber versuchen wir es ein bisschen optimistischer zu machen. Also Frau Kostner hat gerade gesagt, die im Pflegeheim Untergebrachten haben natürlich die höchsten Aufwendungen. Also wir teilen ja nach dem Pflegestärkungsgesetz 2 seit dem letzten Jahr nicht mehr ein in Pflegestufen, sondern in Pflegegrade. Und ab dem Pflegegrad 3, glaube ich, habe ich den Eigenanteil immer gleich. Oder ist schon ab Pflegegrad 2, ich meine ab 3.
Von ab 2.
Ab 2 schon, ja. Das heißt, wenn ich Heimkosten habe in einer großen oder Pflegegrad 5 untergebracht im Heim, bedeutet etwa 4.000 Euro Kosten. Die Pflegeversicherung übernimmt, die gesetzliche Pflegeversicherung übernimmt 2.005 Euro. Der Rest ist Eigenanteil. Jetzt kann man ja sagen, ja, die zu pflegende Person hat ja vielleicht eine eigene Rente, die dagegen gerechnet werden kann. Ja, wenn sie die letztversterbende Person aus einer Beziehung ist, dann stimmt das. Dann kann diese Rente möglicherweise dagegen gesetzt werden. Wenn aber noch ein Ehepartner zu Hause ist, dann kann diese Rente eben möglicherweise nicht dagegen gesetzt werden. Man kann dagegen Vorsorge treffen, indem man tatsächlich eine Pflegeversicherung dazu, das geht dann eben tatsächlich nur über Pflegeversicherung, übrigens auch nicht viele Provisionen drin. Also man kann eine Pflegeversicherung abschließen, das gibt über Pflegerentenversicherung, Pflegetagegeld, Pflegekostenversicherung, mehrere Systeme. Wenn man einen Tagessatz von 50 Euro unter heutigen Gesichtspunkten absichern würde, dann kostet das je nach Eintrittsalter unterschiedlich viel Geld. Ja, also wenn ein 50-Jähriger das macht, dann kostet das ungefähr, also 50 Euro pro Tag, bedeutet 1.500 Euro im Monat. Ich hätte dann noch eine Lücke von 500 Euro, die ich aus irgendwie Vermögen bestreiten müsste. Aber den wesentlichen Teil hätte ich abgesichert, halte nichts davon, sich über zu versichern. Wenn ein 50-Jähriger das heute macht, das kostet dann ungefähr 50 bis 60 Euro im Monat. Ja? Wenn das ein 20-Jähriger macht, kostet das 20 Euro im Monat. Also das ist dann relativ günstig. Man kann am besten schon von Kindesbeinen an das Ganze machen. Die Anteile der unter 65-Jährigen, die pflegebedürftig sind, liegt übrigens bei 17%. Ist nicht viel, ja, stimmt. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich wüsste, dass mein Haus mit einer Wahrscheinlichkeit von 17% abbrennt, würde ich es versichern, ja oder nein? Das mag sich jeder selber beantworten.
Wo Wobei diese 17% sich dann auch auf alle Pflegegrade beziehen und nicht nur
auf alle Alter sozusagen.
Ja, ja. Also Sie haben völlig recht, also im Alter ist es wirklich das maßgebliche Risiko. Und da kann man entsprechend Vorsorge treffen. Grundsätzlich gilt es, das vielleicht jetzt mal so unter praktischen Gesichtspunkten, die Pflegeversicherung kann abgeschlossen werden bei der Pflegetagegeldversicherung ausschließlich mit Gesundheitsfragen. Die sind nicht so streng wie im Rahmen der Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es gibt Gesundheitsfragen. Das Thema lässt sich in einer Hinsicht natürlich vollständig erschlagen. Das geht über den sogenannten Pflegebar. Habe ich einen Mindestbeitrag von 15 Euro. Wenn jemand das macht mit 60, dann kostet das ungefähr 37,50. Ich habe eine Maximalrente von 600 Euro. Das mildert die Eigenaufwendungen nur ein bisschen, aber immerhin um 600 Euro. Das wäre eine Geschichte.
Also der Pflegebar, das ist...
Das ist die gesetzliche, nach dem Daniel Bahr, der heute bei einer Versicherungsgesellschaft im Vorstand sitzt. Also man kann den Pflegebar tatsächlich bei dieser Gesellschaft auch abschließen, wenn man möchte. Geht auch.
Dieser Bar, um das nochmal nachzuhören, den kann man auch abschließen ohne
Gesundheitsprüfung. Ohne Gesundheitsprüfung, den kann jeder abschließen. Den Pflegebar kann jeder abschließen. Damit habe ich eine Abmilderung. Und wenn es unter gesundheitlichen Gesichtspunkten nicht mehr geht, gibt es eine andere Möglichkeit. Das ist tatsächlich über eine Pflegerentenversicherung. Die könnte man gegen einen Einmalbeitrag abschließen. Das könnten dann auch durchaus diejenigen machen, die selber, also was weiß ich, mit 60, 65, das Risiko, dass sie später Pflegefall werden, tatsächlich absichern wollen aus eigenen Mitteln. Und dann habe ich die Möglichkeit, aus dieser Rentenversicherung eine Pflegerente zu machen. Und das geht ohne Gesundheitsprüfung. Da gibt es Produktlösungen am Markt.
Okay, wir haben das Thema Pflege kurz angeschnitten. Wenn Sie da gleich noch Fragen zu haben, gerne. Ein Thema, das im Alter auch noch wichtig wird, ist das Thema Vererben oder auch Verschenken. Ich habe ja am Anfang meinen Fall hier erzählt. Sabine, das ist typisch, oder?
Das ist wirklich typisch. Also sobald jemand ins Grab sinkt, streiten sich die Erben. Das ist also der Klassiker. Vielleicht liegt das natürlich auch daran, dass ich eine gewisse Negativauslese habe, weil nur diejenigen, die streiten möchten, verirren sich natürlich auch zu mir. Aber das ist tatsächlich so. Und es empfiehlt sich, bei Zeiten über klare testamentarische Regelungen nachzudenken.
Und von wem sollte die Initiative da erfahrungsgemäß ausgehen?
Sicherlich von dem, der etwas zu vererben hat. Man kann, ich habe das ja eurer Einladung auch entnommen und der Ankündigung dieser Veranstaltung, da geht es ja auch um Gespräche im Familienkreis. Na, also es ist ja wahrscheinlich der Fall relativ selten, dass die Erben sagen, immer zu, ne, was willst du uns eigentlich vermachen und wie willst du das aufteilen, sondern es wird ja wahrscheinlich so sein, dass beispielsweise Eltern, also diejenigen, die maßlich eher versterben würden, so etwas mit ihren Kindern regeln. Und da muss man natürlich überlegen, was sind faire Lösungen? Wer hat zum Beispiel persönliche Pflegeleistung erbracht? Hat ein Kind schon ein Haus erhalten? Hat es dafür eine Gegenleistung erbracht? Beispielsweise lebenslanges Wohnrecht, lebenslange Pflegeverpflichtung zugunsten der Eltern und so weiter. Das sind dann Fragen, die sich dann stellen. Was ist da gerecht?
Herr Rosemeyer, wie sehen Sie das? Wie geht man das Thema am besten an?
Ja, also normalerweise soll es angesprochen von denjenigen, die Geld zu übertragen haben. Es kommt bei uns aber auch durchaus auch vor, wir machen Seminare zu diesem Thema. Auf diesen Seminaren sind häufig auch Personen anwesend, die etwas zu erben haben oder die darauf hoffen oder wie auch immer, dass ihnen etwas geschenkt wird. Wir haben nämlich in der Systematik der Vermögensübertragung ja immer auch Freibeträge. Je nachdem, wie viele Kinder ich habe, ist das entweder ein sensibles Thema oder nicht. Also wir haben Freibeträge bei der Schenkung und bei der Erbschaft. Wenn ich sage, es wird viel Erbschaftssteuer anfallen, habe ich die Möglichkeit, vorher zu verschenken. Ich habe nach 10 Jahren erneut die Möglichkeit, diesen Freibetrag wieder auszuschöpfen. Ja, also vor dem Hintergrund kann man solche Dinge auch gestalten.
Das, was, man muss aber aufpassen, dass man dabei den Pflichtteil eines Pflichtteilsberechtigten nicht berührt.
Das ne? ist richtig. Das ist richtig. Also da steckt dann der Teufel wieder im Detail. Haben Sie völlig recht. Gleichwohl, wenn ich also in dieser Situation bin, also größere Vermögen übertragen zu wollen, dann kann ich über Schenkungen und gibt auch lieber mit der warmen als mit der kalten Hand Also ist es eine Möglichkeit, tatsächlich auf Vermögen vorab zu übertragen. Und dann kommen möglicherweise auch solche Dinge dahinter. Weil zu dem Zeitpunkt einer Schenkung ist in aller Regel eine Pflegeleistung eines Kindes überhaupt noch gar nicht erbracht gegenüber dem dann späteren Erblasser. Dass sie reinschreiben, wer denn dann die Pflegeleistung erbringt, dass er dann von dem Restvermögen einen größeren Anteil erbt. Also das sind schon Dinge, die man dann versuchen sollte, zumindest von der Systematik her zu ordnen.
Trotzdem nochmal die Frage ein bisschen konkreter. Wir hatten zum Beispiel eine Frage dazu im Vorfeld eingesandt bekommen, die lautete: Wir Eltern und Großeltern leben heute immer länger. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um über das Erben zu reden? Kann man das konkret sagen, Herr Rosenmeier?
Nee, das ist schwierig zu sagen. Also, weil wir wissen ja alle Gott sei Dank nicht, wie lange werden wir denn leben. Und wenn Sie dann sagen, naja gut, also ich habe eine statistische Lebenserwartung von 80, und jetzt gucke ich mir noch an, wie alt sind meine Eltern geworden. Statistisch werde ich, dann nehme ich den Mittelwert und setze 7,5 Jahre drauf, dann ist das meine statistische Lebenserwartung. Dummerweise hält sich die Statistik nicht immer da dran. Ja? Das heißt also, ich habe dann nicht die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt beispielsweise noch selektiv Vermögen zu verschenken. Also wenn wir zwischen der ersten Aktion und dem Todesfall keine 10 Jahre mehr sind, dann habe ich schon einen Fehler gemacht. Also wenn ich weiß, wir reden normalerweise über Leute, die im Ruhestand sind. Ja? Dann mache ich als erstes mal eine private Vermögensbilanz und dann mache ich einen Liquiditätsplan. Was brauche ich eigentlich zum Leben? Und alles das, was ich zum Leben brauche, mit einem entsprechenden Sicherheitspuffer, sollte ich bitte auch nicht verschenken. Ja? Also das sollte ich für mich behalten und dann den Puffer auch ordentlich gestalten. Über den Rest kann man dann nachdenken, will ich schon Teile übertragen, ja oder nein? Das wäre eine vernünftige strategische Vorgehensweise, die ich dann nach Eintritt in den Ruhestand eigentlich vornehmen kann.
Okay, wir gucken nochmal in die Runde. Welche Fragen gibt es dazu? Ich fange bei Ihnen an.
Wir reden so viel über Familien und Kinder und Eltern, aber gesetzt den Fall, ich hätte keine Erben und bezahle Spitzensteuersatz und würde gerne Kinder, Studenten, die mir lieb und teuer sind, finanziell unterstützen und auch alte Leute, die sich zu stolz sind, um zum Sozialamt zu gehen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das für mich geltend zu machen, außer den Bargeld zu geben, damit es auch sich nicht hochrechnet und irgendwann da zu viel fließt und die erklären müssen, wo kommt das Geld her?
Okay, interessante Frage. Wer fühlt sich berufen?
Also wenn Sie also eigentlich ist es Frau Thomas, ne?
Genau. Ja. Frau Thomas.
Also es gibt keine steuergünstige Möglichkeit, so etwas zu gestalten. Ne? Geld zu verschenken oder ständig Unterhaltsleistung für jemanden zu erbringen, ständig meine ich fortlaufend Unterhaltsleistung für jemanden zu erbringen, weil man ihn unterstützen möchte, gibt es eigentlich kaum eine steuergünstige Möglichkeit. Es sei denn, man macht das in Stiftungsform, sondern dann haben wir wieder andere Konstellationen. Aber ich nehme an, das meinten Sie jetzt nicht. Da fehlt ein, in der Tat, ja, das ist sicherlich richtig. Nur wenn man über den Umweg einer gemeinnützigen Organisation beispielsweise geht, denen etwas zuwendet mit einer Auflage. Und diese gemeinnützige Organisation ist beispielsweise als karitativ beim Finanzamt anerkannt, dann haben sie die Möglichkeit einer Spendenabsetzung. Sowas geht natürlich. Aber im Prinzip, wenn sie jemanden unterstützen, haben sie eben keine Steuersparmöglichkeit.
Also es gibt ja eine Reihe von zum Beispiel auch Stipendien, die zum Beispiel an junge Leute vergeben werden, denen es vielleicht an Geld für eine Ausbildung oder ein Studium fehlt. Ich glaube, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Arbeiterkind. Und da kann man natürlich zum Beispiel Unterstützung, kann es wahrscheinlich sogar hinterher steuerlich geltend machen, was man da an Dingen zukommen lässt. Also kann ich mir jetzt nicht drauf festnageln, aber ich bin sicher, sowas gibt es.
Frage war zweiteilig. Sie wollten ja auch wissen, kann man Geld jemandem zuwenden an Sozialämtern, Jobcenter und so weiter vorbei? Das klappt nicht. Also jedenfalls nicht, wenn man ehrlich ist und nicht rein riskieren möchte. Das heißt, eine solche Zuwendung, jedenfalls wenn sie ständig ist, kleinere Geschenke ist was anderes, aber wenn sie ständig ist, müsste auf jeden Fall angezeigt werden demjenigen gegenüber, der immer nachrangig leistet. Das sind alle Sozialhilfe-Jobcenter-Leistungen.
Es findet keine Sozialhilfe statt,
Okay.
Mhm. Okay, gibt es weitere Fragen? Ich komme mal zu Ihnen. Sie waren noch nicht.
Es ist doch eigentlich, sagen wir mal, bei Geschwisterpaaren frustrierend und sinnlos, sich das Alter eine gute Vorsorge zu leisten, Wohnungen kaufen und so weiter, wenn das andere Geschwisterpaar nicht viel tut. Man muss dann im Alter sein Geld, mühsam angespartes Geld, dann abgeben.
Das hatten Sie eben so ein bisschen angesprochen, Herr Rosemeier. Ist das so? Kann man das wirklich so sagen? Wenn die Geschwister nichts tun, dann sollte man selber auch vielleicht lassen? Oder?
Ich weiß nicht, ob das die richtige Konsequenz ist. Also ich würde dann schon doch versuchen, mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir einrichten möchte, ohne Rücksicht auf die Geschwister zu nehmen. Vielleicht gibt es einen Mittelweg. Also wenn andere Geschwister ein konsumfreudigeres Ausgabeverhalten haben, dass man dann selber beispielsweise gemeinschaftlich für die Eltern in eine Pflegeversicherung einzahlt. Auch das gäbe es ja. Das ist mit relativ wenig Aufwand verbunden und sollte dann auch die anderen Geschwister nicht überfordern. Dann käme es nicht dazu, dass plötzlich doch sehr große Beträge von einem dann verlangt werden.
Da hinten war, glaube ich, eine Frage. Okay, dann ich komme gleich zu Ihnen.
Geht ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn die Eltern getrennt sind, waren noch nie verheiratet und der Vater hat nie Unterhalt gezahlt, sind die Kinder dann trotzdem hinterher unterhaltspflichtig? Der hatte auch keinen Job, hat also auch kein Geld und so. Kann man das geltend machen?
Also das ist ja sicher die Frage an mich als Juristin. Ne? Okay. Es gibt das Institut der Unterhaltsverwirkung. Verwirkung heißt, man hat eigentlich einen Anspruch, aber wegen eines Fehlverhaltens ist dieser Anspruch versemmelt. Und ein Klassiker, gerade bei Elternunterhalt, ist, wenn sich der Pflegebedürftige, der Unterhalt verlangt oder das Sozialamt übergeleitet den Unterhalt verlangt, wenn der sich Fehlverhalten hat und sich nicht kümmern und vor allem keinen Unterhalt zu zahlen in der Kindheit und während der Ausbildung, ist ein Verwirkungstatbestand. Kann man geltend machen. Manchmal etwas schwierig nachzuweisen, allerdings zeigt die Erfahrung, dass die Sozialämter erstaunlicherweise nicht sehr rauflustig sind. Dass die Rechtsprechung da relativ... Da sitzen ja auch Richter, ne? Die haben Eltern, ne? Und haben Angst, dass die Eltern mal eines Tages von ihnen das ganze Geld haben wollen oder das Jobcenter. Ne? So, das darf man nicht ganz aus dem Auge verlieren. Das heißt, es wird auch bei Gericht nach Wegen gesucht, Kinder davor zu bewahren. Und die Sozialämter wissen das ganz genau. Das heißt, da wird nicht viel gestritten. Die akzeptieren ziemlich viel.
Hey, vielen Dank für den Moment. Hier hinten ist noch eine Frage.
Das stimmt, dass man bis 400.000 Euro den Kindern schenken kann und man gibt ihnen aber nur 200.000. Kann man dann irgendwann das aufstocken oder zählt es dann ganz neu?
Hey, vielen Dank.
Also den Steuerfreibetrag kann man, glaube ich, innerhalb von 10 Jahren einmal ausschöpfen. Wenn man das in Stücken macht, ist es eigentlich wurscht.
Ja, also wenn ich 200.000 geschenkt habe, dann gilt ab diesem Zeitpunkt natürlich die Frist von 10 Jahren. Schenke ich 5 Jahre später 200.000, ist es weiterhin schenken steuerfrei. Aber reicht für die nächste Periode. Das heißt also, ich verlängere damit im Prinzip den Zeitraum. Ja.
Wir haben noch eine letzte Frage. Ich komme mal nach vorne.
Eine Frage zu dem Thema Schenkung, was ja wahrscheinlich das Mittel der Wahl ist, um Erbschaftssteuer zu vermeiden, vermute ich. Zwei Fragen, die mich da beschäftigen. Einmal, der Schenkungsfreibetrag, steht der beiden Ehepartnern frei, wenn man an die Kinder schenken möchte? Also sprich zweimal 400.000, wie angesprochen, ohne dass es dann entsprechend steuerpflichtig ist. Und zum Zweiten, wenn die Kinder minderjährig sind, Frage von mündlicher Anlage, ich muss dann, kann ich schenken? Und die Frage ist, kann ich diese Schenkung dann mit einer Auflage versehen, im Sinne von erst verfügbar, wenn Ausbildung abgeschlossen? Bei Schenken heißt es ja, es ist geschenkt. Und bei Volljährigkeit vermute ich, ist dann die Kontrolle nicht mehr gegeben. Also die beiden Punkte würden mich interessieren. Herr Rosemeier.
Ich? Oder? Ja, also ja, das können Sie tun. Sie können also auch die Verfügungsgewalt auch an ein Lebensalter binden beispielsweise. Das geht. Die Anlageform, also bei nicht volljährigen Kindern muss die Anlageform mündelsicher sein. Es kann sogar sein, dass ein Vormund bestellt wird. Muss aber nicht sein. Also wenn Sie sich selber als Vormund bestellen lassen, dann dürfen Sie die Geldanlage selber verwalten. Und die erste Frage war ja, dürfen Ehepaare, wenn sie getrenntes Vermögen haben, auch jeweils den Freibetrag ausnutzen? Wenn es getrenntes Vermögen ist, ist es ein Schenkungsvorgang, wenn die Frau schenkt, und es ist ein zweiter Schenkungsvorgang, wenn der Mann schenkt. Ja. Bitte? Genau.
Okay. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Fragen diskutiert. Bestimmt haben Sie noch weitere. Wenn das so ist, dann wenden Sie sich nach diesem Podium schnell an die drei Referenten, die noch ein bisschen hier sind, hoffe ich. Ich sage von meiner Seite schon mal Dankeschön und übergebe noch mal an Katrin Schakowski von den Freunden der Zeit.